Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink, zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo, und mit Britt-Marie.
Hallihallo. Ja, bevor wir starten, habe ich noch zwei Kleinigkeiten zu sagen. Und zwar, es ist jetzt schon das zweite Mal vorgekommen, dass eine Folge, die ich eigentlich vorterminiert habe, nicht draußen war, als ich quasi aufgewacht bin. Also es ist so, also unsere Folgen erscheinen ja immer Montag. Und in der Regel mache ich die sonntags fertig. Wenn es früher klappt, wäre es natürlich toll, aber meistens mache ich sie sonntags fertig. Und dann terminiere ich die Folge so, dass die automatisch um 5 Uhr released wird, also dass sie dann gepostet wird. Weil ich mir denke, es gibt vielleicht auch Leute, die, keine Ahnung, wenn sie dann auf dem Weg zur Arbeit sind oder so, uns vielleicht hören in der Bahn oder sowas. Und wenn du dann halt um 6 irgendwie aufstehst oder so, ich denke mal, deswegen immer 5. Jetzt, es ist schon einmal so gewesen, dass es da Probleme gab mit dem Anbieter, dass es dadurch nicht rechtzeitig gepostet wurde. Da habe ich es dann nochmal angeschoben, etwas später dann, als mir jemand Bescheid gegeben hatte. Und dann war es da. Und jetzt war es aber wieder so gewesen. Und auch da nochmal lieben Dank an alle, die uns Bescheid gegeben haben. Das ist dann immer sehr schön, weil man dann merkt man, dass auch Leute einfach tatsächlich mithören. In dem Fall war es Unseen Librarian, die immer ganz regelmäßig auch postet und so und kommentiert und so weiter. Und ja, ich weiß nicht genau, woran es hängt. Also ich vermute mal, das wird der Server gewesen sein. Ich wollte nur kurz sagen, es kommt natürlich auch ab und zu mal vor, dass ich es verbocke. Aber in dem Fall war es tatsächlich nicht ich. Ich wollte also nur kurz sagen, ich war es nicht. Ja, also keine Ahnung, wenn sowas ist, dann müsste ich mir Bescheid geben. In dem Fall war es dann so, ich bin um 8 aufgestanden und dann war es halt um 9:30 oder was war es dann, glaube ich, online. Also da wollte ich nur sagen, macht euch da keine Sorgen. Ich hoffe, das war einfach nur ein kleiner Schluck auf beim Server. Gut, das war das eine. Dann nochmal ein kleines Dankeschön. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber auf jeden Fall haben wir eine kleine Unterstützung bekommen von Sascha, einen der beiden ehemaligen Moderatoren vom ESC Green Room. Den Podcast gibt es ja leider nicht mehr, wobei man natürlich auch alte Folgen nachhören kann. Und da nochmal ein kleines Dankeschön.
Danke.
Und ansonsten, ja, grundsätzlich, wenn ihr uns unterstützen wollt oder so, wir sagen natürlich nicht nein, wir freuen uns immer sehr. Das ist ein Hobby und deswegen ist es auch okay, dass wir da quasi für alle Dinge gerade stehen. Aber wenn ihr, keine Ahnung, uns einen Kaffee spendieren wollt oder mal eine Stunde auf Honig oder so, dann freuen wir uns natürlich trotzdem. Aber um Gottes Willen, es ist kein Muss. Nur weil ich jetzt hier gerade von so Sachen gesprochen habe, schmeiße ich jetzt mal einfach in den Raum. Und wir haben auf unserer Homepage auch einen Link, wo man zum Beispiel auch auf Honig-Stunden spenden kann, wenn man möchte. Ja. Gut, dann mache ich einmal eine kleine Cross-Promotion hier, denn Trekgasm ist wieder gestartet. Das ist der Star Trek-Podcast, den ich zusammen mit Elle und Marcel mache und bei dem zum Beispiel auch du schon zu Gast gewesen bist, aber auch Markus zum Beispiel vom E&O-Gespräch oder auch verschiedene andere Leute, die auch mit in unserem Podcast-Netzwerk mit drin sind, dbp.dw. Da könnt ihr auch immer gerne mal vorbeischauen. Da sind auch viele tolle unterschiedliche Podcasts dabei von ganz vielen tollen Leuten mit super vielen tollen Themen. Also da kann man sich wirklich ganz großartig durchklicken, wenn man von uns alles schon gehört hat. Und unter anderem Trekgasm, jetzt um darauf zurückzukommen, ist zwar nicht Teil des Netzwerks, aber ganz viele Leute aus dem Netzwerk sind quasi auch schon zu Gast gewesen. Und jetzt ist die neue Staffel von Strange New Worlds, Star Trek Strange New Worlds, gestartet. Und dazu machen wir wieder regelmäßige Recaps. Das heißt, wir hatten jetzt relativ lange Pause. Und und deswegen, ich denke mal, es wird eine relativ große Crossover-Menge geben zwischen Leuten, die uns hier hören und Leuten, die Trekgasm hören. Aber nichtsdestotrotz, ja, falls ihr es nicht mitbekommen habt, geht rüber und hört rein. Und dann noch als allerletztes eine kleine Empfehlung. Ich glaube, die habe ich letztes Jahr auch schon empfohlen, aber mache ich dieses Jahr auch wieder gerne. Ich habe mit dem Projekt überhaupt gar nichts am Hut. Ich bin selbst nur Konsument quasi, aber weil mir das so gut gefällt, gebe ich das immer als Info gerne weiter. Und zwar gibt es den sogenannten Fuck You-Kalender. Ich weiß nicht, kennst du den Fuck You-Kalender?
Nee.
Das ist ein Kalender, wo verschiedene Künstler zusammenkommen, quasi aus der Künstlerbubble, wie man sie zum Beispiel auch auf Netflix oder so kennt, und für einen Kalender gestalten, wo jede Woche eben ein Künstler mit einem Bild gefeatured ist. Und das Ganze steht so ein bisschen meistens unter einem Thema, aber es kann auch ganz, ja, unterschiedlich sein. Und ja, und damit unterstützt du halt auch einfach, ich sag jetzt mal, kleine Künstler, so wie du und ich. Es ist natürlich auch immer schön, wenn große Künstler also abgedeckt sind, aber in dem Fall sind das wirklich, ich sag mal, Leute, die ja sich mehr oder minder auch von Auftrag zu Auftrag hangen. Das ist ja im Moment auch einfach schwierig. Es ist ein sehr schönes Produkt. Also ich finde toll, dass es wöchentlich ist. Das heißt, du hast wirklich jede Woche ein Bild. Das ist cool, dass es nicht monatlich ist. Und die sind halt in unterschiedlichen Stilen, mit unterschiedlichen Themen und wirklich immer ganz, ganz toll. Und ich liebe den sehr. Und tatsächlich gibt es den jetzt auch seit letztem Jahr, glaube ich, sogar in zwei Größen. Früher gab es den immer nur in einer Größe. Jetzt also groß und klein, wobei man dazu sagen muss, klein müsste DIN A6 sein und groß ist dann DIN A5, also quasi wie eine halbe DIN A4 quasi. Und ja, kann man sich hinstellen, kann man sich aufhängen. Bei mir ist es so, ich habe eine ganze Reihe von Leuten bei mir in der Timeline, zum Beispiel auf Blue Sky oder auch auf Mastodon, von Leuten, die halt selber in dem Metier sind. Und deshalb kriege ich immer mit, wenn die posten. Und ich reposte dann auch immer diese Posts. Denn es ist so, dass man kann die Kalender zwar grundsätzlich beziehen, aber eigentlich bezieht man die bei einem der Künstler. Also die Künstler, die da mitgemacht haben, kriegen immer eine Handvoll von Kalendern und dann verkaufen die ab über ihre eigenen Homepages oder wie auch immer. Ich packe euch einfach eine Adresse ein von Adrian vom Bauer. Das ist ein Künstler, dem ich folge und den man vielleicht auch kennen könnte, weil er zusammen mit Eve J Track and Gold macht oder gemacht hat. Die sind jetzt haben auch eine kleine Pause, auch ein Star Trek Podcast. Das unterstütze ich da gerne. Und viele der Künstler, die da mitmachen und die dann auch die Kalender entsprechend vertreiben, bieten auch an, dass man zum Beispiel eine kleine Signatur oder sowas vorne reinbekommt oder wenn man sich was zusätzlich reinmalen lassen will oder so, kann man das auch machen. Und die sind wirklich sehr, sehr schön. Ich liebe die sehr. Und preislich liegt der große Kalender bei 22 Euro und der kleine bei 12. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ist es viel oder ist es wenig, aber ich finde für das, was man halt bekommt, es ist völlig okay. Also völlig, völlig gerechtfertigt. Sowas unterstütze ich dann auch gerne, weißt du? Das also als kleine Info. Und der für 2026 mit eben 58 Illustrationen ist.
Ich wiederhole nochmal den Namen, weil ich dich falsch verstanden
also
habe. Der heißt Fuck
Yeah
Kalender.
Genau.
Nicht etwa Fuck You Kalender,
wonach
ich erst gegoogelt habe.
Habe ich vielleicht ein bisschen genuschelt.
Den genau. Gibt's nicht.
Genau. Und man kann ihn auch über Schloggers Homepage, glaube ich, das ist die Hauptanlaufstelle, das ist auch Autorin und Grafikerin, kann man auch das beziehen. Die war übrigens auch schon mal bei Trackgasm zu Gast. Also da schließt sich dann wieder ein Kreis. Ich packe euch die Links in die Shownotes, guckt es euch mal an. Und wenn ihr einen Kalender sucht, einen schönen, dann kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Ja. Alle Omas, Mamas, Weihnachten, Geburtstage, schlag zu. So, das war's von mir. Hast du irgendwas zu berichten?
Nee, ich habe nichts zu berichten. Es ist einfach eine weitere stressige Arbeitswoche mit viel Project Runway.
Dann haben wir, ja, es sind einige Leute gestorben. Es war so diese Woche so ein bisschen so, ich will nicht sagen, meine Kindheit ist gestorben, aber es war so ein bisschen, Also fangen wir mal an mit Ozzy Osbourne, der mit 76 Jahren gestorben ist. Musiker von Black Sabbath. Wir haben ja gerade erst darüber gesprochen, dass der quasi sein letztes Konzert gegeben hat. Das war ja noch einmal so ein großes Hurra, dass er dann so schnell danach sterben würde. Damit hat überhaupt keiner gerechnet. Und bei dieser letzten Konzerttournee, beziehungsweise bei dem Konzert, haben die ja tatsächlich auch nochmal 190 Millionen Dollar quasi verdient durch Einnahmen, durch Merch, durch was nicht alles. Und ich hatte ja noch gedacht, Mensch, wie praktisch, dann hat wenigstens die Familie noch ein bisschen was davon oder so. Nee, soweit ich das mitbekommen habe, spenden die das.
Cool.
Und zwar spenden sie das für
kranke
die
Kinder, oder?
Forschung, ja, für die Forschung und die Kur von Parkinson und für Kinderkrankenhäuser. Ja. Also, da dachte ich auch so, also, wow. Ja, und ja, also ich weiß nicht, es kam jetzt doch, und also es ist so, er ist ja schon seit vielen, vielen Jahren krank und wie gesagt, Parkinson eben auch und ich war überrascht, dass er dieses letzte Konzert überhaupt gegeben hat, weil er ja einfach körperlich gar nicht mehr in der Lage ist, auch so richtig abzurocken oder so. Es war ja dann auch so, dass er bei dem letzten Konzert dann ja quasi da in seinem Stuhl saß und im Sitzen gesungen hat, aber da halt echt nochmal wirklich abgerockt und abgerissen hat. ich hatte mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert schon in den letzten Jahren, weil der halt jedes Mal, wenn ich den irgendwie gesehen habe, der war ja auch sehr aktiv oder seine Familie zumindest war sehr aktiv auch auf Social Media, sodass man öfter mal auch Videos und so gesehen hat oder auch bei verschiedenen Auftritten. Da wirkte der immer sehr, sehr, also sehr
agil.
Ja, also sehr mitgenommen. Also man hat gemerkt, dass der körperlich halt einfach wahnsinnig abbaut, auch geistig, aber körperlich vor allen Dingen. Und ja, und deswegen war ich ehrlich gesagt überrascht, dass er so lange durchgehalten hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber als dann das letzte Konzert war oder diese letzte Konzerttournee, da habe ich gedacht, na meine Güte, wenn der das macht und so wie der jetzt halt auch den Eindruck auf der Bühne gibt, scheint er doch fitter zu sein, als ich dachte. Das war so mein letzter Gedanke und dann irgendwie 3 Tage später, er ist gestorben. Und ich habe noch gedacht, oder eine Woche später, er ist gestorben. Und ich habe noch kurz gegoogelt, ob es vielleicht ein Hoax ist, weil kurz nach dem Konzert, irgendwie so einen Tag später oder 2, haben irgendwelche Leute so ein Fake-Video eingestellt, also wirklich so mit AI gefaked quasi, wo bekannt gegeben wurde, dass er gestorben ist. Und dann hatte seine Tochter sich ja auch öffentlich geäußert und hat gesagt, what's wrong with you people? Also was ist verkehrt mit euch? Was für ein Bullshit und so. Und mein Vater geht super und das ist alles erlogen und überhaupt sowieso. Und deswegen habe ich dann gedacht, als dann eine Woche später quasi die News kam, dass er verstorben ist, dachte ich, oh Gott, hoffentlich ist es nicht noch ein Hoax, weißt du, so. Aber nee, war dann so. Ja, Und naja, Black Sabbath ist halt, was will man da viel sagen? Also man kann ganz viel sagen. Also bekannte Rockband, ich weiß nicht, würdest du es, also es ist Rock, ich würde sogar schon eher in also Heavy Metal einordnen.
Ich weiß gar nicht, ob ich jemals irgendwas von denen gehört habe. Von daher, ja, wahrscheinlich sind sie eher Metal.
Ja, also 1 oder 2 Songs, aber ich war jetzt auch kein Black Sabbath-Fan. Das Einzige, was ich halt weiß, ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, dass ja Ozzy Osbourne mal einer lebenden Fledermaus den Kopf abgebissen hat auf der Bühne. Das war ja eins von diesen.
Ja, das war auch eins der sofortigen Memes, nachdem er gestorben war.
Ja. Und wo ich ihn dann tatsächlich erlebt habe, ein bisschen, wo ich überhaupt so mitbekommen habe, wer das ist und überhaupt, ich kannte das vorher gar nicht, war, als der ja seine Reality-TV-Show mit der ganzen Familie hatte, also die Osbournes, da war er und seine Frau und seine Tochter Kelly und sein Sohn. Und er hat aber noch mehr Kinder, aber das waren die einzigen beiden, die halt gesagt haben, ja, wir sind bei der Show mit dabei. Die anderen haben gesagt, sie möchten da auch nicht gefeatured werden oder so und sind da raus. Und ja, und dadurch habe ich halt so ein bisschen ich habe es nicht regelmäßig gesehen, aber es ist mal immer wieder so eine Folge mir irgendwie über den Bildschirm geflackert, weißt du, so, ich weiß auch nicht. Jetzt im Nachhinein habe ich eigentlich ziemlich viel mitbekommen. Ich glaube, das lief damals auf MTV, wenn ich mich richtig entsinne. Und dadurch, dass man ja damals auch öfter mal MTV und sowas geguckt hat, ist es halt öfter auch mal dann bei mir tatsächlich, ja, auf dem Bildschirm gelandet. Und da habe ich so ein bisschen was mitgekriegt. Also die ganze Familie ist, ja, also
ich würde sagen, die hatten nochmal so einen ganz neuen Ruhm und sich ganz andere Schichten nochmal erschlossen, dadurch, dass sie diese Reality-Serie
machen. Also super chaotisch, diese ganze Familie. Also ich bin immer so hin und her gerissen, weil, also das ganze Familienleben war schon super dysfunktional, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, und das war das, was einem auch so ein bisschen immer durch diese Serie auch gezeigt wurde und was sich auch später bewahrheitet hat, dass die Familie, zumindest die Kernfamilie, doch immer zusammengehalten hat. Also ich glaube, da war schon auch Liebe und Geborgenheit und sowas innerhalb der Familie da. Aber natürlich trotzdem super chaotisch. Also, ja, aber das war natürlich auch der Reiz, das zu gucken. Ja, also das war Ozzy Osbourne. Dann ist verstorben ebenfalls Malcolm Jamal Warner mit 54 Jahren. Super tragisch. Malcolm Jamal Warner kennen die meisten wahrscheinlich und ich habe eben auch als Theo aus der Bill Cosby Show, also der älteste Sohn. Und er hat dann aber danach natürlich auch noch ein bisschen, er hat eine ganz lange Pause gehabt und dann hat er aber noch verschiedene andere Rollen gespielt. Ich habe ihn zum Beispiel gesehen in einer sehr, sehr toll gespielten Rolle in 911. Da hat er ein Gast-Story-Arc gehabt, der über, ich glaube, 3 oder 4 Folgen insgesamt ging. Da hat er sehr gut gespielt. Und wo er auch mitgespielt hat, das habe ich auch geguckt. Ich bin ja so ein alter Krankenhaus-Seriengucker. The Resident. Da war ja einer der Ärzte, der auch, ich glaube, sogar 4 Staffeln lang oder so, also relativ lange mit dabei war. Da war also auch immer präsent und der hat also einige Sachen gemacht. Aber das war so das, wo ich ihn dann halt auch noch gesehen habe. Und da war er halt dann auch quasi, also da war halt nicht mehr CEO, ja, da war halt erwachsen und hat einen Bart und so halt. Also deswegen habe ich ihn auch so ein bisschen von seiner Rolle losgelöst, von CEO halt als Schauspieler kennengelernt. Aber natürlich, ich denke, ja, CEO ist so die Figur, die die meisten kennen. Und ich meine, jetzt bin ich auch eine Generation, die ist mit der Cosby Show aufgewachsen. Und deswegen ist diese ganze Familie mir irgendwie auch so nahe. Wobei es natürlich nicht vergleichbar ist mit USA. Also da war das natürlich nochmal was ganz anderes. Da waren die ja riesig. Und da war es aber auch so, das fand ich ganz spannend, es waren jetzt ganz viele Leute, die sich verabschiedet haben und so weiter. Und unter anderem wurde dann auch nochmal gesagt, also im Grunde war Theo eigentlich der Bruder von allen irgendwie. Weißt du, so der, so wie man sagt, das ist der TV-Dad oder so oder die TV-Mom. So war er halt der TV-Bruder für ganz viele. Und ja, und das, ja. Und ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, wie er verstorben ist. Ich hatte nur gesagt, es war tragisch. Er ist im Urlaub ertrunken. Der war im Meer und ist von der Strömung erfasst worden und ist dann rausgezogen worden von Schwimmern, die das mitbekommen haben. Und die haben dann noch versucht, ihn wieder zu beleben, aber es war dann zu spät. Wie kann sowas passieren? Aber auf der anderen Seite ist es das Meer, also dass da Strömungen sind. Aber
da wird ja häufig vorgewarnt. Ich nehme das immer nicht so ganz ernst, aber manchmal scheint es ja doch zu funktionieren. Ja.
Es waren wohl auch zwei Leute, die in diese Strömung reingeraten ist. Einer hat überlebt und ja, Malcolm Jamal hat halt leider nicht überlebt. Ja. Hast du denn irgendeine Beziehung zur Cosby Show oder zu Theo oder so gar nicht?
Ich habe die manchmal geguckt, aber ich fand die auch immer so ein bisschen stuffy, immer so ein bisschen, so ein bisschen sehr überschrieben. Ich fand es nicht so natürlich, deswegen habe ich die nicht besonders gerne geguckt. Ja,
Ja, weil ich habe die halt sehr geliebt. Aber ich meine, es ist natürlich jetzt auch immer ein schwarzer Fleck sozusagen, der da auch darüber hängt, dadurch, dass ja Bill Cosby eben wegen Vergewaltigung und so weiter ja im Gefängnis jetzt sitzt und das war halt die Bill Cosby Show, weißt du? Also deswegen, das ist halt, es trägt halt seinen Namen. Und es ist so schade, weil eigentlich diese Serie wahnsinnig viel gemacht hat, auch für die Darstellung von Schwarzen und schwarzen Familien im Fernsehen überhaupt, weil bevor es die Cosby Show gab, waren Schwarze entweder Diener oder Gauner. Also sprich im Ghetto und Bösewichte und so weiter. Und in der Serie war es halt so, dass es war halt schon gehobener Mittelstand. Also der Vater Arzt, die Mutter Anwältin und die Kinder halt alle. Also da stimmte die Richtung, weißt du? Und so, das hatte man vorher so im Fernsehen noch nicht gesehen.
Und genau den Teil fand ich halt immer so ein bisschen spießig. Also verglichen mit so Chaosfamilien wie Alle unter einem Dach oder Prinz von Bel Air oder so.
Ja, aber da ist ja
eben so ein angelegten genau Konflikt Klischee ja nicht schon in dem worden. Setting
ja,
hat das.
Ja.
Genau.
Ja. Okay, dann ist ebenfalls gestorben Hulk Hogan mit 71 Jahren. Und ja, also das Ding ist, ich hatte nie so viel mit Wrestling am Hut. Ich meine, natürlich habe ich mitbekommen, wer Hulk Hogan ist. Und gerade in den 90ern
ich würde sagen, das ist sein Achievement. Also selbst wenn du mit Wrestling nichts am Hut hast, was mir natürlich genauso geht. Wobei ich irgendwann mal festgestellt habe, Wrestling ist eigentlich Drag für Straights.
Ja, total.
Vielleicht sollte man sich damit mal beschäftigen. Aber ich bin nie so reingekommen. Aber Hulk Hogan kannte man. Also.
Ja, und gerade auch in den 90ern, wo ich ja auch meine Jugend quasi hatte, hat er ja auch ganz viele Sachen gemacht. Da hat er auch ganz viel über das Wrestling hinaus gemacht. Er war zum Beispiel ganz viel auch im Fernsehen vertreten. Er hat ganz viele Nebenrollen gespielt in allen möglichen Serien tatsächlich. Ich will jetzt nicht sagen, also ich bilde mir ein sowas wie Baywatch und so, aber ich müsste nochmal nachgucken, ob er da tatsächlich
drin war. Stimmt, A-Team.
Ja, aber er hatte so viele kleinere Nebenrollen. Das heißt, da ist er öfter mal aufgetaucht. Er hat ich überlege gerade, war es Rocky oder Rambo? Ich glaube, es war Rocky. Er hat in Rocky irgendwie einen Bösewicht gespielt. Also da war er auch präsent auf der Kinoleinwand zum Beispiel. Und dann hat er aber auch ja seine eigene Reality-TV-Show, genauso ein bisschen wie die Osbournes, hat man ihn halt begleitet. Und ich glaube, das lief auch auf MTV. Ich glaube irgendwie, also ich bilde mir zumindest ein, ich habe die ein oder andere Folge von dieser Serie gesehen damals. Ich habe mich aber nie so interessiert. Das wurde halt, wie gesagt, man hat halt ja konsumiert. Und ja, und es waren halt auf den Kabelkanälen irgendwo ist es, glaube ich, gelaufen. Ja, und dadurch kannte man das. Und jetzt aber in den letzten Jahren, also ich würde mal sagen, so in den letzten, ich weiß nicht, 20 Jahren oder was vielleicht, oder 15 Jahren, ist er halt ziemlich stark abgedriftet. Also er ist sehr konservativ, erstmal fing es damit an, dass er sehr konservative Aussagen plötzlich getroffen hat. Und dann ist er halt abgerutscht so ein bisschen in die rechte, na also was heißt in die rechte Ecke, aber in die Maga-Ecke halt. Tatsächlich aber auch mit teilweise rechtem Gedankengut und Konspirationstheorien und dem ganzen Kram. Also es war schon sehr, schwierig. Und dann hat er auch irgendwie für Trump Wahlkampf gemacht und so. Also ja, deswegen jetzt in den letzten Jahrzehnten oder was heißt Jahrzehnten, in den letzten Jahren, ja, war das nix, sag ich mal. Und ich habe auch jetzt viele gelesen, die gesagt haben zu seinem Tod, dass man da eigentlich gar nicht trauern kann drum, weil selbst wenn der zu seinen, für viele irgendwie in der Jugend wichtig war, hat er halt durch dieses Gebaren in den letzten Jahren halt dann einfach alles kaputt gemacht. So, das war so das, was ich so als von vielen in Deutschland gelesen habe. Aber naja.
Das steht auch ein bisschen in der Tradition. Also er war schon immer strittig. Ich glaube, auch zu seinen Wrestling-Zeiten oder so hat er schon krasse Rassismen losgelassen und war auch verwickelt irgendwie in Koks-Skandale und Drug-Trafficking und Steroid, also Steroidhandel und so.
Mhm.
Ich habe bei der Gelegenheit das schöne Wort Fuck-Eulogy gelernt. Also ein Portmanteau aus Fuck-You und Eulogy, also Trauerrede. Ich habe dir einen Link mit reingetan. Ich habe den gefunden. Das ist ein sehr langer Nachruf, der halt alles Negative nochmal aufzählt, was in seinem Leben vorkommt. Und ich fand das Format einfach sehr interessant, statt quasi eine Nachbetrachtung, eine milde Nachbetrachtung zu machen, nochmal aufzuzählen, was jemand alles falsch gemacht hat. Das war ein interessanter Artikel.
Okay, ich kannte das auch nicht, aber finde ich ehrlich gesagt witzig. Ja, dann ist verstorben Jimmy Hunt mit 85 Jahren. Und Jimmy Hunt ist ein amerikanischer Schauspieler, den werden viele wahrscheinlich gar nicht so richtig mehr kennen. Aber wenn man das Gesicht sieht, könnte das sein, weil der hatte seinen, ich glaube, allerbekanntesten schauspielerischen Auftritt als Junge, also als Kinderstar oder Kinderschauspieler, in dem Film Invaders from Mars von 1953. Und ich glaube, das war, Invaders from Mars war, glaube ich, so der Film oder mit einer der Filme, der dieses ganze Genre von, ich weiß nicht, wie will man das nennen, Schreckens-Sci-Fi oder so begründet hat. Also dieses klassische Trope, dass halt Aliens auf der Erde landen. Und hatten wir nicht auch letztens, was war denn das, was wir letztens hatten, wo die eine Frau mit drin war? War das Körperfresser auch irgendwie so? War das vielleicht auch Invaders from Mars? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, ja, aber auf jeden Fall so dieses ganze Genre von wegen. Und da hat er auf jeden Fall den jungen David McLean gespielt, der als erster quasi mitbekommt, ja, dass da halt Aliens gelandet sind und die halt versuchen, ja, die Erde zu unterjochen.
Und im Remake hat er dann auch nochmal mitgespielt, da war dann der Polizeichef.
Ja, und er hat auch noch ganz viele andere Sachen gemacht, aber ich glaube, das ist so mit, das also in Invaders from Mars ist, glaube ich, immer so das, was man nennt, wenn man an ihn denkt, ja. Und wie gesagt, mit 85 Jahren verstorben. Und dann haben wir noch Martin Seifert, der mit 74 Jahren gestorben ist. Ein deutscher Schauspieler, der unter anderem im Babylon Berlin mitgespielt hat auch. Also daher könnte man ihn vielleicht kennen. Aber vor allen Dingen war er auch, und da musste ich ein bisschen schmunzeln, und da dachte ich, ja, eine Stimme, die man vielleicht im Ohr gehabt hat, unter anderem, er hat ganz viele Sachen gemacht, aber unter anderem auch war der Butler Dagobert in Bibi und Tina. Und dann dachte ich mir, ah, oh, den wird der ein oder andere vielleicht kennen. Also wenn er selber die Serie nicht hört, ich meine, ich denke, die meisten, die hier zuhören, werden erwachsen sein, obwohl man ja auch als Erwachsener klar das noch hören kann, logisch. Aber vielleicht von den Kindern oder den Patenkindern oder Enkeln oder was auch immer, vielleicht hat man das ja dann mitbekommen. Ja.
Ich habe mal eine Folge Bibi und Tina gehört und habe das ganze Setting überhaupt nicht kapiert. Ich dachte immer nur die ganze Zeit, was macht denn Bibi Blocksberg jetzt plötzlich auf dem Reiterhof?
Ja, ja. Aber das Dumme ist, ich glaube, ich könnte sogar die Titelmelodie singen.
Okay.
Das ist so ein bisschen sowas, was so im Ohr bleibt oder im Hirn hängen bleibt. Und es gibt ja auch Verfilmungen mittlerweile.
Ja. Ja.
Aber Martin Seifert ist eigentlich, also das dafür, also ich meine, ich reduziere das jetzt auf diese Dagobert-Rolle, aber natürlich, weil er auch einfach ein sehr bekannter Schauspieler und
auch Bühnenschauspieler.
Genau, genau. In Berlin.
Hat schon im DEFA-Film mitgespielt.
Ja, Berlin sehr, sehr bekannt und hat natürlich ganz viele tolle Sachen auch gemacht und große Sachen, auch viel auf der Bühne und so. Ja, und ist dann halt, wie gesagt, jetzt leider dann verstorben. Und dann haben wir noch Gary Smith, der mit 90 Jahren gestorben ist, den habe ich hier kurz mit reingeschmissen, denn
man kennt ihn wahrscheinlich nicht, weil er Produzent war.
Genau, der ist kein Schauspieler, sondern Producer, genau. Aber der hat zum Beispiel die Judy Garland Show produziert oder Tonys und Emmys, Features mit Elvis Presley, mit Barbara Streisand, mit Burt Bacharach, also die Großen, ja.
Hm.
Und alleine dafür, glaube ich. Ja.
Showregisseur.
Genau, genau. Paul McCartney, Bette Midler, also wirklich, ja. Deswegen, ja, schade. Also da hat einer wirklich Also ich glaube, viel von dem, was ich auch gesehen habe, so an so Featuren und sowas, wird er gemacht haben und hat er da seine Finger mit im Spiel gehabt. Und 90 ist natürlich jetzt auch echt ein hohes Alter. Ja, das waren die Verstorbenen diese Woche. Dann haben wir haben gar nicht so viele schlechte News, was eigentlich gut ist, aber wir haben eine Diskussionsnews. Eigentlich hätte ich darüber, also ich hatte echt überlegt, bringe ich das mit rein oder bringe ich es nicht rein, aber ich finde, diese Diskussion wurde immer schärfer und schärfer, je länger die Woche anhielt, sodass ich dann... Ja, ich hätte das auch nicht gedacht. Also am Anfang der Woche dachte ich noch, ja komm, das ist doch nicht der Rede wert oder so. Und dann habe ich einfach, das wurde halt echt immer krasser und im Moment ist es wirklich richtig krass. Und ich habe einmal den Fehler gemacht, einen von diesen Posts aufzumachen und die Kommentare zu lesen. Und das war natürlich ein Fehler, also das weiß ich ja eigentlich. Aber es war mehr als unter der Gürtellinie, was da abgegangen ist. Hab da kein Wort für. Das ist, ja. Also, Pedro Pascal, bekannter Schauspieler, mittlerweile auch, gerade auch aktuell sehr gut im Geschäft. Zum Beispiel jetzt kommt The Fantastic Four, kommt in die Kinos, also die Fantastischen Vier. Oder The Last of Us zum Beispiel hat er gespielt, Mandalorian hat er gespielt. Also ganz viele Sachen macht er ja jetzt gerade. Man hat das Gefühl, der ist überall, ob das Reklame ist oder Fernsehfilme oder Fotoshoots oder...
Promotours.
Serien oder so, also ich bin fast schon übersättigt. Ja, aber auf jeden Fall, ich hatte immer den Eindruck, der ist ein ganz netter Kerl und der wirkte immer sehr lustig, fand ich auch bei Promos und so. Und wir hatten schon mal drüber gesprochen, das Bekannte ist von ihm, dass er so ein bisschen Anxiety hat, also so ein bisschen Panik bekommt oder sehr unruhig werden kann, auch gerade auf Promotouren, wenn halt die Konzentration so komplett auf ihm drauf ist. Und dass es ihn beruhigt, wenn dann Leute ihn irgendwie, also dass er sich grounden kann, wenn Leute ihn irgendwie anfassen. Also wenn man seine Hand hält oder wenn man irgendwie ihm die Schulter tätschelt oder so, so. Und da haben wir auch gesehen bei dem einen oder anderen Co-Star, dass sie das auch gemacht haben, zum Beispiel auch bei Vanessa Kirby, mit der jetzt zusammen in die Fantastischen Vier halt unter anderem auch spielt und in dem Film spielen sie auch ein Ehepaar, also das heißt, da kommt man sich, glaube ich, zwangsläufig, wenn man gefilmt hat, miteinander auch näher und jetzt sind alle auf Promotour und man merkt einfach auf dieser ganzen Promotour, dass er halt super touchy-feely ist mit allen, also, aber vor allen Dingen auch mit Vanessa Kirby, weil natürlich auch oft, es sind ja vier Hauptcharaktere, aber oft werden die vier Hauptcharaktere auch immer in Zweiergruppen dann interviewt und in 90% der Fälle ist er halt immer mit Vanessa Kirby zusammen, weil die beiden natürlich im Film auch ein Paar spielen, ja. Und naja, und auf jeden Fall gibt es da halt ganz viele Beispiele von der Promotour, wo die halt echt, und zwar beide, finde ich, sehr touchy-feely sind. Das heißt, Pedro Pascal umarmt sie oder unterstützt sie oder hält ihre Hand oder was weiß ich, geben sich Bussi auf die Wange. Und es gibt ein Interview, da kraut sie ihm so den Nacken. Und also ich muss sagen, alles, was ich gesehen habe, bis zu dieser Nackenkraut-Szene, lief für mich tatsächlich unter... Die sind befreundet und die haben Spaß am Flirten und die flirten miteinander, aber das funktioniert so gut auch und so locker und so entspannt, weil sie wissen, dass da nichts ist. Weißt du, also das, ich weiß nicht, also wenn die Gefahr nicht besteht, dass jemand was falsch verstehen könnte, dann macht es viel mehr Spaß zu flirten, finde ich. Also ich kenne das auch, dass ich habe mit einem guten Freund auch so ein Banter und so, wo dann auch andere Leute gesagt haben, also ist da sicher nichts zwischen euch? So, nein. Und genau deswegen funktioniert es halt auch so, ja. Jetzt bin ich zum Beispiel auch jemand, der viel gestikuliert, wenn er spricht und ich fasse Leute auch an. Also ich bin nicht so krabbelig wie jetzt zum Beispiel hier, wie heißt sie, Drew Barrymore oder so in ihren Interviews, aber ich fasse dann Leuten zum Beispiel auf den Unterarm oder so, oder weißt du, so, oder mal an die Schulter oder so, also das mache ich dann auch schon, aber ich meine, das sind Leute, die ich kenne, so. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich aber Pedro Pascal vorgeworfen wird, dass er halt zu übergriffig sei, zu sehr die Leute betatschen würde, vor allen Dingen auch Vanessa Kirby, und das wäre ja völlig unangebracht und unangenehm, und also machen ihm da halt Vorwürfe, dass er da über private Grenzen halt drüber geht. Und jetzt ist eine Riesendiskussion losgetreten worden. Darf man das nicht und so weiter. Und also für mich ist es tatsächlich so, wenn du dir das auch anguckst, ich finde, man sieht schon, also erstens scheint Pedro Pascal generell ein sehr touchy-feely Typ zu sein. Und zwar bei allen, nicht nur bei Vanessa Kirby, aber zum Beispiel auch, er hat ja auch Promo mit anderen Schauspielern gemacht, zum Beispiel auch mit Bella Ramsey für The Last of Us, wobei das da eher so eine väterliche Beziehung auch, ich glaube, die hat sich übertragen von vor der Kamera auf hinter die Kamera oder zum Beispiel auch mit anderen Kollegen und auch mit Männern, also nicht nur mit Frauen, ja, sondern auch mit Männern, also zum Beispiel Diego Luna oder so, auch ein sehr guter Freund von ihm, da gibt's auch Fotos, wo ich gedacht habe, wenn ich nicht wüsste, dass Diego Luna verheiratet ist und Pedro Pascal wahrscheinlich.
Man weiß es nicht, oder?
Ja, man weiß nicht, was für eine Sexualität er hat. Aber das ist ja auch, oder wie er sich selber identifiziert, aber das ist ja auch eigentlich irrelevant. Auf jeden Fall waren da auch Fotos dabei, wo ich so dachte, okay. Und auf jeden Fall bis zu dieser Szene, wo Vanessa Kirby in den Nacken graute, dachte ich auch, okay, alles harmlos. Aber diese Nackenkraut-Szene, das war für mich dann echt auch ein Touch zu weit. Ich dachte so, also sorry, aber selbst wenn ich einen sehr guten Freund habe, kraule ich dem noch nicht so den Nacken. Also das war wirklich so, Aber ich meine, Vanessa Kirby ist hochschwanger, gerade aktuell, mit dem Baby von ihrem Mann. Und Pedro, Vanessa und ihr Mann waren auch zusammen essen. Jetzt irgendwie vor 2 Tagen, wobei ich mich frage, ob das nicht vielleicht auch so ein bisschen so ein Paparazzi-Stunt war, nach dem Motto, guckt her, wir verstehen uns alle gut, ich weiß es nicht. Aber also da, und ich weiß nicht, ich finde das so krass, was da halt abgeht, dass ihm halt echt so krass vorgeworfen wird, er wäre super übergriffig. Und ich finde, hier muss man aber auch gucken, zum Beispiel, dass Vanessa Kirby und auch die anderen, dass die halt von sich aus aber auch die Nähe suchen.
Ja, also, eben. Also
Vanessa
ich sehe
Kirby
halt überhaupt,
gibt
ich
ihm ja auch, umarmt ihn auch oder reicht ihm die Hand oder hat ihn im Arm oder sowas, wenn die irgendwie für Fotos sich aufstellen. Also für mich ist da halt null Animosität oder unangenehmes Gefühl,
ja, genau,
oder so. Ja.
Geht mir auch so und deswegen verstehe ich auch nicht, dass da überhaupt eine Diskussion stattfindet. Also man weiß das so von außen gar nicht. Und wenn man nicht sieht, dass da Unbehagen ist oder so, dann.
Aber genau das ist es ja, dass die Leute es eben nicht wissen, dass man also, dass es heißt, ja,
aber man sieht ja kein Unbehagen, meine ich. Also es sieht ja überhaupt nicht so, als gäbe es da irgendwelche Probleme. Und deswegen verstehe ich nicht, dass man selber dann irgendwie Unbehagen empfindet, wenn man das guckt und sich dann darüber aufregt.
Ich hatte die, was heißt die Diskussion, aber ich habe halt das Gespräch jetzt verfolgt, auch von dem einen oder anderen und
für mich ist das halt fast eine moralische Diskussion. Das ist wie, wenn Leute, weiß ich nicht, sagen, ja, eine verheiratete Frau darf nicht alleine mit einem Mann abends ausgehen oder so. Also in die Ecke geht das für mich schon.
Es waren ja dann weißt du, dann ist diese Diskussion auch so abgedriftet. Also du hast auf der einen Seite dann irgendwie natürlich die Arschlöcher gehabt, die das alles in dem schlechtesten, möglichsten Licht possible irgendwie dargestellt haben. Dann hast du die wirklichen Arschlöcher gehabt, die das Ganze in irgendwelche komischen, absurden Ecken geführt haben, wie also wirklich so Vergewaltigung und was nicht alles. Und dann hast du aber auch Leute gehabt und das fand ich ganz interessant zu sehen. Ich glaube, es hängt auch echt ganz viel damit zusammen, was man selbst für eine Einstellung hat zu bestimmten
Dingen.
Ja, ich glaube,
da ist eine Menge Projektion bei.
Ich glaube nämlich auch, weil ich kenne zum Beispiel den einen oder anderen, der überhaupt das gar nicht mag, wenn irgendwie viel Berührung oder sowas da ist in einem Gespräch. Und denen ist es dann aber auch oft unangenehm, wenn sie das sehen. Und das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehen. Also, weil ich denke mir auch, du bist es ja nicht selbst. Aber da wird halt, ich glaube auch, du sagst es viel projiziert. Und ich sehe halt, also, wenn ich sehen würde, dass jemand sich unwohl fühlt, dann würde ich sagen, okay, da ist vielleicht an der Diskussion was dran. Aber den Eindruck kriege ich halt gar nicht. Und zwar von allen Beispielen, nicht nur jetzt von Vanessa Kirby, das ist das aktuelle Beispiel, sondern eben auch von anderen Schauspielern, mit denen er halt Promo gemacht hat, Männer und Frauen. Und der scheint mir so einfach der Typ zu sein. Und ja, wir haben ja gesagt, wir spekulieren nicht über die Sexualität von Promis, aber lass uns mal kurz über die Sexualität von Promis spekulieren, weil ich meine, dafür sind wir ein Gossip-Podcast. Wie die Leute sich selber identifizieren, ist ja auch, das hat ja, also unsere Spekulation hat ja damit nichts zu tun. Also ich hoffe ja inständig, also ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, also ich hoffe darauf, dass er bisexuell und oder pan ist, weil dann hätten wir auch noch eine Chance, also wir Frauen. Ich kriege sehr starke Gay-Vibes, auf jeden Fall, aber ich weiß halt auch nicht, ob ich da projiziere, einfach weil er so touchy-feeling mit allen ist, auch mit Männern, was man ja so auch einfach nicht sieht. Aber dann ist auch die Frage, das ist auch wieder apropos projizieren, kann man nicht auch eine eine platonische Freundschaft haben mit Männern und dazu gehört dann aber auch, dass man zum Beispiel mal sich knuddelt oder so. Aber das ist halt in der Öffentlichkeit sieht man halt kaum. Und dann wird es immer sofort ins Sexuelle geschoben. Deswegen, das ist Bullshit halt. Also ja, naja. Also ich persönlich ich würde behaupten, er ist Pan. Aber I don't know. Das ist nur meine persönliche Spekulation.
Ja. Wenn ich mich beteiligen soll, würde ich mich dir anschließen. Aber
ja, und ach Gott, also diese ganze Geschichte ist halt, ja, aber diese ganze Diskussion ist halt auch echt, und ich weiß ja nicht, aber das ist auch so eine Frage, auch Hollywood zum Beispiel, also hätte er jetzt zum Beispiel einen männlichen Co-Darsteller jetzt da gehabt, ich meine, das sind vier Leute und er ist mit allem so krabbelig, aber vor allen Dingen ist er halt tatsächlich doch sehr krabbelig mit Vanessa Kirby, aber ich meine, wie gesagt, die werden 90% der Fälle halt auch zusammen interviewt, aber hätte er jetzt einen männlichen Schauspieler gehabt, der mit ihm da die Tour macht, ich glaube, da wäre diese Diskussion nie aufgekommen, ja. Ja, na gut, also wir sind uns einig.
Wie gesagt, ich finde es ziemlich puritanisch irgendwie.
Ja, gut, da sind wir uns ja, dann sind wir uns doch einigermaßen einig, das ist doch gut. Gute News, also, diese Woche war ein Riesen-Buhai um Stevie Nicks und Lindsey Buckingham, die zwei von der ehemaligen Band Fleetwood Mac sind und die, ich weiß nicht, wann haben die sich gegründet? 30 Jahre, 40 Jahre her oder so und seitdem haben die quasi so eine Situationship. Also die haben ja eine ganz berühmt-berüchtigte Beziehung gehabt für eine ganz kurze Zeit, ich glaube 3 oder 4 Jahre und daraus ist halt eines der bekanntesten Alben entstanden und auch mit den bekanntesten Songs von Fleetwood Mac, wo sie sich halt gegenseitig in den Songs quasi mehr oder minder ansingen, so nach dem Motto, du hast mich verlassen, du bist ein Arsch, ich war immer schon eifersüchtig, ich hatte recht, du bist auch ein Arsch, also sinngemäß natürlich. Und das war also, das war super heißes Eisen für viele, viele Jahre auch. Und ja, und aber Fleetwood Mac gibt es ja jetzt schon länger nicht mehr, aber die beiden waren immer so ein bisschen so, oh mein Gott, so. Und sie hatten die eine oder andere, ich sag mal, Reunion zwischendurch auch mal, wo sie mal ein Konzert zusammengegeben haben oder so, aber eigentlich war das immer so, Und jetzt war es so gewesen, dass Stevie Nick auf ihrem Instagram-Account, damit hat es nämlich angefangen, auf ihrem Instagram-Account eine Songzeile, also handgeschrieben, gepostet hat, wo sie geschrieben hat, also and if you go forward, ... und dann hat Lindsey Buckingham auf seinem Instagram die Songzeile beendet, auch handschriftlich eben geschrieben, I'll meet you there. Ja, also und wenn du vorwärts gehst, dann treffe ich dich, ja. Und alle ehemaligen Fleetwood Mac-Fans, oh mein Gott, weißt du, so, also da fängt schon mal an. Und dann war super Spekulation die ganze Zeit, oh mein Gott, werden sie zusammen irgendwie ein Konzert geben und was nicht alles. Und dann ist ein riesen Plakat, also eins von diesen großen Billboards in L.A., ich glaube, es musste L.A. gewesen sein, erschienen, wo die beiden eben zusammen drauf waren und wo dann drauf steht Stevie Nicks und Lindsey Buckingham, Buckingham Nicks, September 19th. Und quasi das alte Cover, wo die beiden auch nackt zusammen drauf waren, von einem alten Album von ihnen. Und dann hieß es plötzlich, oh mein Gott, die beiden werden eine Tour machen oder zumindest ein Konzert, wo sie wieder zusammenkommen. Und es ist quasi wie so eine Mini-Fleetwood Mac-Reunion und so, so mein Gott und so. Und dann, also ein riesen Hickhack und was nicht alles. Und jetzt habe ich aber gelesen, dass wohl nur das alte Album quasi neu erscheinen wird, oder? So war es doch, glaube ich, gewesen. Das fand ich dann wieder ein bisschen enttäuschend. Aber vielleicht machen sie ja Promo für das alte Album. Aber ja. Ich fand es halt lustig, wie das halt abgegangen ist im Internet. So von wegen, oh mein Gott, eine Fleetwood Mac Reunion. Die beiden mit ihrer Situationship schon immer und immer wieder und immer noch. Und oh mein Gott. Also so. Ja, es war. Und dann dieses, also ich meine, rein aus marketingstrategischen Gründen war das halt natürlich schon alles sehr geil gemacht, muss man schon sagen. Also mit diesen Instagram-Textzeilen und dann jetzt mit diesem riesigen Billboard, wo dann auch niemand was weiß, außer 19. September, weißt du? Also es ist schon sehr clever alles gemacht. Ich mag Fleetwood Mac sehr gerne. Ich höre die sehr gerne. Also die haben auch eine meiner allerliebsten Songs, Landslide, was, glaube ich, der mit am meisten gesungene Song ist bei diesen ganzen Sing-Wettbewerb-Shows. Weißt du? Also, und was singst du? Landslide. So, aber es ist so ein schönes Lied. Naja, so viel dazu. Hast du irgendeine Beziehung zu Fleetwood Mac? Hast du sie schon mal gehört?
Ich habe irgendwie nie eine aufbauen können. Ja, ich hab sie schon ein paar Mal gehört, aber ich komme immer nicht so rein. Und zwar habe ich sie so richtig schätzen gelernt, als Stevie Nicks eine Gastrolle hatte in American Horror Story Coven, wo sie sich quasi als irgendwie so zugereiste Oberhexe dargestellt hat. Und okay. Das fand ich irgendwie so sympathisch. Und ich dachte immer so, vielleicht müssen wir mal in diesen Hexenrock reinkommen. Aber irgendwie hat es nicht geklappt, ja. Ich glaube, okay. Es gibt zwei oder drei Lieder, die ich ganz gerne
genau, mache. Genau. Ja, also das war das. Dann hatten wir eine News, wo ich mir dachte, ach, das ist doch was für Nils. Du bist ja auch großer Vicky Leandros-Fan. Vicky Leandros, eine sehr bekannte Schlagersängerin, hat mal den Grand Prix, Eurovision Song Contest gewonnen mit Après Moi. Und ja, und ist halt immer noch unterwegs und gibt Konzerte. Und was ist da jetzt vorgefallen?
Die war eingeladen bei den Schlossfestspielen der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis in Regensburg und sollte da auftreten. Und Gloria von Thurn und Taxis hatte, da sie ja bekanntermaßen auch eher rechts steht als Person, Alice Weidel eingeladen. Und
der bekannte AfD-Politikerin und auch rechts, sehr stark rechtsstehend, ja.
Genau. Und Vicky Leandros hat daraufhin gesagt oder explizit gesagt, dass sie eigentlich bei ihrem Konzert Alice Weidel nicht willkommen heißt. Also sie hat den Auftritt gemacht und hat da gesungen, hat aber eben auch gesagt, dass sie eigentlich möchte, dass Alice Weidel nicht kommt, weil sie als zugewanderte Griechin sozusagen, die immer sich sehr gefreut darüber, dass es geht, quasi nach Deutschland zu migrieren und da ein neues Leben anzufangen und dass sie sich das eben auch für alle anderen Menschen wünscht und dass sie überhaupt nicht politisch auf einer Linie ist mit Alice Weidel und sie deswegen ausladen möchte. Ja.
Genau, also ich glaube, sie hat, wir haben das Zitat doch hier auch da, genau. Sie hat gesagt, also Alice Weidel ist bei meinem Konzert nicht willkommen. Ich stehe für Vielfalt, Toleranz, Menschenwürde, Menschenrechte und Internationalität. Und dann, was du halt gesagt hast, genau. Und eben dann noch, ich habe Respekt vor jedem Menschen und lasse ihn so leben, wie es ihn glücklich macht. Ja.
Mhm.
Und das ist ja schon sehr, es ist wirklich sehr, ja, sehr aussagekräftig. Ich habe dann irgendwo gelesen, dass Alice Weidel dann hat sie wohl öffentlich gesagt, dass sie, also zu der Geschichte von Vicky Leandros hat sie sich dann gar nicht geäußert, aber dann hieß es angeblich, dass es wohl, warte mal, irgendeine Ausrede haben die doch gefunden. Irgendwas hatten sie gesagt. Ach ja, genau, sie haben gesagt, das wurde irgendwie per Pressemitteilung mitgeteilt, dass die Security nicht entsprechend abgedeckt ist und dass sie deshalb nicht kommen kann, weil sie nicht die entsprechende Security hat, die sie braucht. Und dann hat Alice Weidel wohl irgendwie auch auf, ich weiß nicht, auf Instagram oder irgendwo hat sie dann eben veröffentlicht und hat gesagt, sie will da jetzt auch gar nicht so einen riesen Bohai drum machen, gerade auch wenn es da Probleme mit der Security gibt, dann bleibt sie lieber weg. Und dann habe ich aber gelesen, dass sie doch da gewesen ist, quasi als Privatgast von Gloria von Thurn und Taxis, wie sie vorher auch schon also angekündigt war. Aber sie war da wohl irgendwie auf dem Balkongewölbe. Also sie war nicht unten im Publikum. Also man hat sie beim Konzert nicht gesehen, sondern sie war da oben irgendwie und hat einen Champagner geschlürft und war halt quasi nicht sichtbar. So.
Ja. Ich würde auch, glaube ich, gerne nochmal so ein Schlaglicht auf Gloria von Thurn und Taxis werfen, weil
ja.
Die...
Wobei, also die ist ja eigentlich mittlerweile schon länger out, aber ja.
Genau, die ist out, die ist offen rechts, die hat auch, also sie sagt irgendwie, sie ja, man muss auch den einen oder anderen Exoten mit einladen, dann wird die Sache interessanter, aber in Wirklichkeit ist
die
halt voll auf der Linie.
Die irgendwie gesagt hat über Schwarze, dass sie ab und zu mal
ein
bisschen
schnackseln. Ja, genau, die ist voll auf der Linie von Alice Weidel. Und deswegen könnte man Vicky Leandros ja vielleicht auch sagen, okay, dann komm doch einfach nicht zum nächsten Fest von Gloria von Thurn und Taxis, weil das ist ziemlich genau das, was du erwarten könntest.
Könnte man auch meinen. Ja, ich weiß nicht. Ja, Gut, aber ich fand trotzdem gut, dass sie öffentlich was gesagt hat.
Ja.
Weil das muss man sich in dem Klima, in dem man jetzt aktuell in Deutschland auch ist, auch erstmal trauen.
Mhm.
Ja. Naja, gut. Dann haben wir ein kleines Update. Und zwar, wir hatten ja über die Trennung von Scott Wolf und Kelly Wolf gesprochen. Scott Wolf, bekannter Schauspieler. Und dann gab es ja diesen Vorfall, wo Kelly Wolf ja wohl aus ihrem Spa-Hotel, wo sie im Urlaub mit den Kindern war, irgendwie verhaftet und abgeführt wurde und dann in so einem psychiatrischen Hold halt irgendwie eingewiesen wurde. Ich weiß nicht, 48 Stunden oder was oder 72 Stunden dann irgendwie. Da ist sie dann aber auch wieder rausgekommen, ohne dass irgendwas, ja, also dass sie eingewiesen werden musste oder so. Und jetzt, und dann hieß es aber, dass wohl es zu Streitigkeiten zwischen dem Paar nochmal gekommen ist und der Vater, also Scott Wolf, wohl eine einstweilige Verfügung gegen sie beantragt hat. Und jetzt aber haben die sich wohl geeinigt. Und zwar die einstweilige Verfügung ist aufgehoben worden und er hat das alleinige Sorgerecht für die drei Kinder, aber sie hat großzügigen Anführungszeichen Umgang, unter Aufsicht, einschließlich 3 Video- und oder Telefonanrufe pro Woche, was ich ein bisschen wenig finde, ehrlich gesagt, aber okay.
Ja, auch so angemeldet und mit angemeldeten Zeiten und mit Betreuung in allem drum.
Ja, aber es gibt wohl auch einen gerichtlichen Vormund.
Mhm.
Das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Also der Vormund ist aber für die, also das ist quasi der Mediator, oder? Das ist nicht der Vormund für Kellys Wolf.
Ja, so verstehe ich das auch.
Genau. Also nichtsdestotrotz, die beiden haben sich jetzt geeinigt und es ist erstmal wirklich unter Aufsicht und mit starken Regeln, aber...
Und dazu noch mit absolut strengen Kommunikationsregeln. Also die dürfen weder vor den Kindern über die Scheidung noch über die Beziehung zueinander sprechen und sie dürfen sie nicht gegeneinander ausspielen und sie dürfen sie auch überhaupt nicht auf Social Media sich äußern zu ihrer Beziehung zu den Kindern und dem.
Ich frage mich, ob das nicht aber so ein Standardding ist, das man als Richter bei solchen Fällen verhängt. Also ob das nicht nur spezifisch deren Situation ist, sondern dass auch das so ein Standardding ist, dass wenn es um streitende Ehepartner geht, für eine eventuelle Frage nach Sorgerecht, ob das dann so ein Standardklausus ist in diesen Verabredungen zwischen den Partnern. Hm. Also das weiß ich halt nicht. Aber ja, also das ist jetzt ein Update und ich hoffe mal, dass das jetzt dann alles da in die richtige Richtung geht. Dann hatten wir diese Woche, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Also offensichtlich, also Golf ist ja schon länger ein Ding, aber oberkörperfreier Golf war mir neu. Also Zac Efron und sein Bruder Dylan, der hat einen Bruder, haben beide zusammen Golf gegolft und zwar mit nacktem Oberkörper. Und beide sehr nett anzuschauen. Also ich meine, wir wissen ja, Zac Efron, der ist mir ehrlich gesagt schon fast zu viel gepumpt. Also der ist mir zu hart. Es sieht so unbequem aus. Also wenn man da das Haupt drauf bettet, ich glaube, es wäre nicht so angenehm. Aber sein Bruder wiederum, da würde ich sagen, nee, Misch, kein Ding. Der ist nicht ganz so stahlhart, aber der hat auch, ist auch austrainiert. Naja, aber die beiden, ich weiß auch gar nicht, warum die oberkörperfrei. Ich glaube einfach, weil sie irgendwie Aufsehen erregen wollten. I don't know.
Genau.
Ich habe erst gedacht,
hat funktioniert, würde ich sagen.
Ich habe erst gedacht, das ist eine Charity-Aktion. Da habe ich gesagt, wie geil ist das denn? Da würde ich aber auch für spenden. Also das fände ich als Charity-Aktion, fände ich ja so oberkörperfreies Golf eine richtig geile Idee. Und dann habe ich aber nur gelesen, nee, es war gar kein Charity, da war es dann nur noch halb so lustig, ehrlich gesagt. Also es war so ein bisschen, auf der anderen Seite, es ist zumindest auch mal eine kreative Idee für eine Thirst-Trap-Video.
Auf jeden Fall.
Weil andere Leute machen Selfies im Bad. Also ich meine, da dann doch lieber sowas, oder? Und ja, ich habe sehr gelacht. Wir verlinken euch das Video. Ja, apropos Neuigkeiten, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also Harry Styles, der Sänger, hat eine Reihe von unterschiedlichen Merch-Geschichten. Und es gibt
der hat eine eigene Produktlinie.
Ich wollte gerade sagen, es gibt eine Marke.
Pleasing, genau.
Genau, Pleasing. Da hat er aber bisher nur so Handcreme und so ein Kram. Also da war jetzt nichts, was irgendwie, ja, also woran ich denke, wenn ich an Pleasing denke. Und jetzt hat er aber einen Merch rausgebracht oder bringt es raus. Das ist schon eher das, an was ich denke, wenn ich an Pleasing denke. Und zwar wird er rausbringen, also es wurde von Sexspielzeugen gesprochen, aber eigentlich ja nur ein Sexspielzeug, nämlich ein Vibrator und eine Gleitgel-Linie sozusagen. Also ja, unter diesem Brand halt, unter dieser Marke. Und ja, also ein Doppel, ich war mir auch nicht so ganz...
Double-headed.
So, ja, ich war mir nicht so... Genau, double-headed kannte ich. Aber ich habe gelesen, double-wanded irgendwie. Und oder double-walled oder sowas. Und ich so, was ist denn eine doppelwandige... Was ein doppelwandiger Vibrator. Also double-headed habe ich gewusst, weil vorne und hinten. Aber mit double-walled konnte ich gar nichts anfangen. Also ich google nochmal. Also ich muss dazu sagen Folgendes. Also ich finde ja die Idee, unter einer Marke, die Pleasing heißt, Sextoys rauszubringen, eine gute. Oder alles, was irgendwie auch mit Sex zum Beispiel zu tun haben kann. Und was ich auch noch gut finde, preislich finde ich, geht's auch. Also der Vibrator kostet $68 und the Pleasing Loop, was eigentlich auch ein richtig geiler Name ist, $25. Ich finde, das ist okay. Ich finde, das Loop ist ein bisschen auf der teureren Seite. Auf der anderen Seite, wenn es flutscht.
Ja, für ein Verbrauchsgut ist das schon ziemlich viel, 25 Euro.
Ja, und aber du weißt ja auch nicht, wie groß die Flasche ist. Aber also wenn es nur die Standard-Loop-Flasche ist, sag ich mal, dann ist $25 schon ganz schön viel. Aber für einen Vibrator sind $68 wiederum im mittleren Preissegment. Also das finde ich, da gibt es schon sehr viel teurere Geschichten. Und ja, naja, auf jeden Fall habe ich ja eigentlich nur gesessen und gedacht, dass ich es doof finde, dass er nur einen Vibrator macht, weil das ja offensichtlich eigentlich in erster Linie auf Frauen ausgerichtet ist. Mhm. Natürlich kannst du mit einem Vibrator auch Analsex haben, aber ich würde ja sagen, also du bist da wahrscheinlich eher der Experte, aber ich würde sagen, immer besser einen Vibrator zu haben, falls du ihn für Analsex verwenden möchtest, der am Ende, wie sagt man, ich hätte was Stöpsel gesagt. Also wie sagt man denn, so ein Fuß hat, also damit er da nicht einfach so verschwinden kann, sozusagen.
Ah, okay, ja.
Stimmt. Wie heißt es denn? So eine Base. Ja.
Eine Base
Flair. Flair. Ich weiß nicht, was es wie heißt. Wie heißt es auf Deutsch? I don't know. Ja.
Du meinst wie bei einem Plug. Also einem
genau, Vibrator. Richtig. Also ich finde, warum kann er nicht einfach einen Vibrator rausbringen und vielleicht einen Vibrator-Buttplug oder sowas, weißt du? Also
ja.
Irgendwie so. Also ich finde, man sollte beide Fangruppen abdecken. Und Loop ist ja für beide. Also deswegen, ich finde es ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Ich glaube, der hat beide Fans, also männliche und weibliche. Ich meine, natürlich kannst du auch als Frau Analsex haben, um Gottes Willen. Aber
wollte
irgendwie.
Gerade erwähnen, dass das ja nicht ausschließlich
genau,
ist.
Genau, eben. Aber trotzdem. Also ich finde, er hätte irgendwie so, ja.
Also mit anderen Worten, mit einem Buttplug würde er automatisch alle Fans abdecken, theoretisch.
Theoretisch schon. Aber ich finde, man sollte dann schon, also ich finde, dann, ich hätte einfach beides. Ich hätte einen Vibrator und einen Buttplug, weil nicht jeder, nicht jede Frau findet vielleicht Analverkehr toll. Deswegen, ja.
Auch nicht jeder Mann übrigens.
Ja. Aber wenn du jetzt halt von sowas ausgehst, so penetrierende Geschichten,
ja,
dann finde ich, hätte man Vibrator und einen Buttplug nehmen können. Ich finde es, aber ich weiß halt nicht, ob die wirklich nur denken, oh mein Gott, der hat so viele Frauen, aber der hat auch viele Männer als Fans. Also eigentlich ja. Aber wie findest du es denn, dass der als Merch überhaupt Sextoys rausgibt?
Ich finde das ganz cool. Also vor allem seine Begründung für diese Linie ist ja Pleasing. Und das heißt, er will alles vermarkten oder rausbringen, was Leute dazu bringt, sich besser über sich selbst zu fühlen. Und dazu gehört eben alle möglichen Sorten von Gefühle. Also irgendwie Make-up oder Kosmetik oder genau, Cremes.
Genau, also er hat rausgegeben
Hydration,
bisher,
aber eben auch.
Nagellack hat er rausgegeben.
Genau.
Lippenbalsam, also so zum Eincremen, Creme, Klamotten. Genau, also das war so bisher, was er so abgedeckt hat.
Genau.
Und jetzt dann halt noch die Sparte Sextoys halt.
Genau, ja. Was dann noch fehlt, sind Nahrungsergänzungen, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ja,
eine
ja.
Frage der Zeit.
Ich warte auch ehrlich gesagt auf ein Haarprodukt. Das ist so ein bisschen.
Stimmt. Er ist ja nicht ganz unberückt für sein.
Und Körper. Weißt du, was ich auch total anbieten würde, apropos Nahrungsmittel, es wäre ja natürlich perfekt. Ich meine, der hat ja den Song Watermelon Sugar. Wenn er irgendwas, weißt du, so Watermelon Sugar geschmackstechnisch, also es muss auch gar nicht mit Alkohol, es kann mit Alkohol sein, muss aber nicht mit Alkohol. Also sowas wie ein Virgin Cocktail oder sowas wie eine. Es gibt ja diese alkoholischen Getränke, die mehr nach Saft schmecken als nach Alkohol. Weißt du, wie heißen die denn? Diese Poppers oder so.
Alkopops.
Genau, und das halt mit Watermelon. Stimmt, Popper war Drogen, oder? Ich habe es gerade verwechselt.
Ja, Popper.
Aber also Alkopop meinte ich. Genau. Aber das
passt aber wieder zum Buttplug.
Watermelon, genau, dass man so ein Watermelon-Alkopop macht oder so. Weißt du, sowas vielleicht.
Eine Poppers-Linie ist überhaupt die Idee. Ist auch sehr pleasing.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was sind denn Poppers für Drogen?
Das ist Amylnitrat. Das ist so eine Art.
Aber die
das
schnupft
ist so
man,
zum
oder?
Schnüffeln. Ja.
Genau, ja.
Genau, das ist so ein kleines
Fläschchen. Ich kenne es nur aus Filmen. Ich habe nicht kenne es
flüchtig. Ziehst es in die Nase und dann kriegst du einen Headrush.
Ist es wie, ich wollte gerade sagen, ist so ein bisschen wie Ecstasy?
Nee, das dauert 20 Sekunden, dann geht das wieder weg und danach hat man irgendwann Kopfschmerzen.
Ah, okay. Ja, genau, ich, wie gesagt,
aber es entkrampft halt die Muskulatur und deswegen ist das sehr beliebt.
Aber kann man, also haben die Geschmack in irgendeiner Form? Kann man da Watermelon-Popper? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir wollen ja keine Drogen verkaufen.
Nee, das
aber
geht nicht. Es riecht immer wie Klebstoff.
Okay, na gut. Also wir nehmen dann lieber Alkopops, lieber Alkohol. Obwohl Droge ist Droge, aber gut. So, ja, aber das war doch mal eine spannende Nachricht. Ich so, was? Merch? Was? Sextoys? Was? Harry Styles? Okay. Ja. Ich als alter Dawson's Creek-Fan habe diese Woche einen halben Herzkasper bekommen, weil Katie Holmes und Joshua Jackson offensichtlich eine Art Mini-Reunion haben, denn sie sind an einem gemeinsamen Projekt wieder, ja, beide beteiligt, drehen miteinander gerade aktuell. Und zwar sind sie beide in Happy Hours. Das ist eine Filmtrilogie, wird es werden, in der eben beide mitspielen. Und es ist beschrieben als eine Story über zwei Leute um die Beziehung zueinander, wie sie sich verlieben, aber auch dann die Hürden, über die man halt gehen muss, wenn es zu Karriere und Familie und Verantwortung für Familie und Kinder und so weiter kommt. Also halt so ein ganz klassisches, ein Pärchen verliebt sich und wie geht's dann weiter sozusagen mit Alltag und überhaupt. Drehen sie gerade, sodass man jetzt ganz, ganz viele Bilder von diesem Dreh halt auch einfach überall sieht. Und die beiden haben halt einfach immer noch eine wahnsinnig tolle Chemie. Und natürlich projiziert man da auch ein bisschen als Dawson's Creek-Fan, aber auch so sehen sie halt doch immer sehr, sehr, ja, nett zusammen aus. Und ich so, oh mein Gott, Joshua, also so Katie und Joshua oder irgendwie, ja, also... Du bist noch da?
Ja, ich bin noch
okay.
Da.
Es war gerade so ganz, ganz, ich so, okay, vielleicht ist er einfach auch schon raus aus der Geschichte.
Nein, ich habe nie genau. Dawson's Creek geguckt und habe keine Beziehung.
Ja, also Tracy und Joel sind wieder zusammen. So war halt so meins. Ja, also da habe ich mich sehr drüber gefreut die Woche. So, das wollte ich, das nur dazu.
Aber die waren immer nur auf der Leinwand zusammen oder waren die auch mal im echten Leben zusammen?
Nein, Katie hat ja dann infamous Tom Cruise geheiratet.
Ja, richtig. Ich erinnere mich.
Ja. Ja, dann haben wir ja ein paar Romanzen sozusagen. Also, Sia, die Sängerin, scheint wieder vergeben zu sein.
Sie ist heute der Star in der Kategorie Good for Her.
Genau. Und zwar ist sie zusammen mit
Harry Jowsey.
Dankeschön. Und den kennt man von irgendeiner Dating-Show?
Mir Too Hot to Handle hat er
mit. Ach, natürlich. Ach Gott, das ist der ist es. Oh
in
mein
Australien.
Gott. Hatte der nicht letztens, der hatte doch letztens auch mit irgendwem, war das Kicher? Mit Kecher? Mit wem? Der hatte doch mit irgendwem irgendwas, wo ich auch dachte, wow.
Sicher,
ja,
dass er das war? Es gab ja nicht nur einen Mann bei Too Hot to Handle.
Nein, aber der ist sehr augenfällig, weil der war immer so. Ich will es ja fast, ich traue es mich ja kaum zu sagen. Der lief immer unter dem Motto. Dumm wie Brot, aber fick gut.
Mhm.
Aber ich glaube, man tut ihm damit ein bisschen Unrecht. Ich habe den später in Interviews gesehen und da wirkt er eigentlich doch relativ normal. Er hat halt tatsächlich selber auch gesagt, dann jetzt im Nachhinein, dass er am Anfang diese Welle voll geritten ist. Auch dieses, oh mein Gott, ich bin so geil. Und dann hat er auch irgendwie mit allem geschlafen, was nicht drei auf den Bäumen war und so. Und dann hat er gesagt, aber jetzt hat sich das Ganze so ein bisschen beruhigt. Und dann hat er, wie gesagt, ein Interview gegeben, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, der wirkt ja völlig normal, ja. Aber hat in dem Interview hat er halt auch gesagt, dass er das letzte Jahr war halt echt wild. Und irgendwie hat er damit sich so ein bisschen den Ruf ruiniert und das möchte er jetzt eigentlich. Und er ist so ein bisschen hinterhergerissen, weil er sagt, auf der einen Seite war es schon geil, aber auf der anderen Seite ist sein Ruf jetzt halt völlig am Arsch und er möchte versuchen, das auch wieder so ein bisschen richtig zu stellen, aber es ist halt dann auch schwer.
Also es wurden ihm verschiedene Romanzen nachgesagt tatsächlich.
Wir haben doch letztens erst über ihn gesprochen. Mit wem war er denn da? Da war er auch mit irgendeinem Bekannten zusammen.
Lucy Hale?
Vielleicht.
Steht hier Jessica Vestal.
Ja.
Anastasia Karanikolaou. Jedenfalls hat er sich altersmäßig immer hochgearbeitet und jetzt ist er bei Sia angekommen.
Ich glaube, es war Lucy Hale, wo wir drüber gesprochen
okay.
hatten.
Okay.
Weil ist ja auch, wie alt ist er? Er ist doch
28.
28, genau. Und Lucy Hale, ich erinnere mich, glaube ich, dran, dass wir darüber noch diskutiert hatten, ist 36, weil da hieß es doch, oh mein Gott, ist sie zu alt. Und ich so, ja, am Arsch.
Und Sia ist 49.
Ja, aber dass Sia sich, also apropos good for her, ich meine, das ist irgendwie schon geil, wenn die sich so ein Boy-Toy nimmt, oder? Aber
ja.
aber auf der anderen Seite, also... Das ist ein Paar, mit dem hätte ich absolut gar nicht gerechnet. Das war so, what? Und vor allen Dingen, man sieht Sia ja eigentlich nicht so häufig ohne Maske oder irgendwas, was ihr Gesicht verdeckt. Und jetzt die man jetzt gesehen hat von den beiden, wo sie halt zusammen unterwegs sind und auch Händchen halten und so weiter. Da ist sie ja auch völlig ohne
in
Maske
Zivil
und sowas
unterwegs.
Und dann musste ich auch zweimal hingucken, weil ich dachte, Moment, das ist Sia? Also so, da muss man echt ein bisschen gucken.
So ein bisschen wie bei Sido oder so.
Ja, ja, genau. Aber dann hat sie auch noch so eine Frisur mit so zwei Zöpfen, wo sie auch so ein bisschen aussieht, als würde sie sich jünger machen wollen und dann auch noch so Spangen. Also, ich weiß auch nicht. Er wiederum sieht super aus. Also, er sieht besser aus als sie, finde ich.
Ich finde ihn auch recht hübsch. Ja.
Also ich habe ja Too Hot to Handle die erste Staffel geguckt, zumindest, aber nur zur Hälfte, weil dann habe ich es einfach nicht mehr ertragen. Also das war dann wirklich so viel Dummheit.
Das Format ist sehr anstrengend.
Und das war auch einfach so viel, also ja. Aber auf jeden Fall, und ich kann ja auch sagen, auch unterm Hemd sieht's gut aus. So. Gut.
Wenn man ihn googelt, sieht man das auch sehr schnell.
Ja. Dann haben wir Anna Lynn McCord, die ich eher, ehrlich gesagt, aus Soap-Operas kenne, sowas wie 90-200, Beverly Hills 90-210, dem Remake, glaube ich. Und die hatte jetzt irgendwie, die hatte sich von ihrem ehemaligen Freund getrennt und ist jetzt wieder mit ihm zusammengekommen, also mit Danny Cipriani.
Mhm.
Und ich weiß ja nicht, ich bin immer so hin und her gerissen bei so, also bei Beziehungen, die dann wieder zusammenkommen. Ich weiß nicht, was sagst du dazu?
Hm.
Also was, er ist ein Rugby-Profi und sie ist halt Schauspielerin.
Das, also ich meine, es geht halt relativ schnell. Ne? Ich glaube, die waren Anfang des Jahres getrennt und jetzt sind sie wieder zusammen. Also das war nicht irgendwie so ein, dann trifft man sich ein paar Jahre später wieder und dann funkt es wieder, sondern...
Meinst du, es kann auch so eine Situation sein nach dem Motto, man weiß erst, was man hat, wenn man es nicht mehr hat? Also, dass man so merkt,
ja,
dann quasi in der Pause, oh, es war vielleicht doch geiler vorher mit? Hm. Ich glaube halt, dass es einfach ist, da sehr schnell wieder in so ein paar ausgetretene Paar Schuhe reinzurutschen, sozusagen. Und dann ist man sehr schnell wieder in den alten, ja, also Abläufen drin. Und das ist halt, ja, das, also das geht dann auf Dauer oft nicht gut. Ich sage nur, Bennifer. Okay, also die sind auf jeden Fall wieder zusammen und ja, also gut, schön für sie. Ja. Dann haben wir Verlobungen. Venus Williams hat bestätigt, dass sie verlobt ist. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass da Gerüchteküche und so weiter sagt, ja, sie könnte verlobt sein, man hat einen Ring gesehen und so weiter. Und jetzt hat sie wohl in einem Interview am Rand von einem Tennismatch bestätigt, dass sie verlobt ist. Also sie hat von ihrem Verlobten gesprochen. Und sie meinte, mein Verlobter ist hier und er hat mir also geholfen, weiterzuspielen, weil sie auch überlegt hatte, ob sie aufhört mit dem Tennis und so weiter. Und ja, also das heißt, wir wissen es jetzt und es ist bestätigt.
Genau, sie ist ja so überraschend wieder in ein Turnier reingegangen. Also hat sich einfach so als Wildcard gemeldet und ist genommen worden und hat dann auch Leute geschlagen, die 20 Jahre jünger sind als sie.
Ja,
so.
Also das, sie sagt aber auch, das hat in erster Linie eben auch damit zu tun, dass halt sie jetzt einfach auch privat an so einem guten Platz quasi ist und dass er, also er, ihr Verlobter, ihr halt auch irgendwie, ja, Motivation und Mut gemacht hat. Ja.
Genau.
Dann haben wir eine weitere Verlobung und zwar Victoria Pedretti hat sich verlobt. Victoria Pedretti kennt man vielleicht aus You, aus der Serie.
Und Spuk in Hill House. Da,
genau, richtig. Den habe ich nicht gesehen, genau. Ja. Habe ich beide nicht
toll
gesehen. Und sie hat sich jetzt verlobt mit ihrem Freund und da gibt es ja Aufnahmen eben auf Instagram, die sie eingestellt hat. Aber es sieht alles recht unspektakulär aus. Also die Bilder, die man hier sieht, ist sie und er auf einem Parkplatz. Sie
und
mit dem fetten
Bergtour
Ring am Finger.
Also
bitte?
Es sieht aus, als hätten die eine Wanderung gemacht oder so, so eine,
ja,
Bergtour.
Stimmt, man sieht auch ein paar Panoramaaufnahmen und so, das, du hast schon recht, ja.
Aber kein Venue oder so, genau.
Genau, aber deswegen sind die beiden auch in so Wanderklamotten halt, also Jeansjacke, Pulli, Hoodie und so. Aber sie hat auch, sie hat einen Ring am Finger und ist da sehr glücklich und ja, also herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir eine weitere Verlobung und zwar Paul Wesley hat sich verlobt und ich so, what? Ich kenne ihn ja, also die meisten werden ihn wohl kennen von Vampire Diaries. Ich kenne ihn vor allen Dingen als Kirk aus Strange New Worlds, Star Trek.
Mhm.
Und er hat sich jetzt mit seiner Freundin Natalie Kuckenburg verlobt. Das ist, glaube ich, auch echt ein schwieriger Name im Englischen oder Cook, wenn man Cook oder
Bin Cock. Für Kuckenburg.
Ja, oder Kuckenburg. Naja, gut. Auf jeden Fall sind die schon seit 3 Jahren zusammen. Und das ist also, ich glaube, das ist mehr als ernst. Und jetzt haben sie sich verlobt und ich glaube, man weiß da auch gar nicht so wahnsinnig viel drum, wie, was, wo. Außer, dass sie haben, glaube ich, so ein Spa-Day gemacht oder so. Also war so ein bisschen so alles, nee, Spa-Day?
Geheim.
Egal. Also man sieht nur ein Ergebnisfoto quasi, nämlich die beiden. Es sieht ein bisschen aus, als seien sie da im Restaurant irgendwo. Ach nee, oder beim Sushi oder so, also irgendwie so. Und auf jeden Fall trägt sie auf dem Bild einen fetten Ring. Ja.
Mhm.
Oval. Na, oval, genau. Ja. Das Band ist sehr schmal, also das ist sehr dünn. Aber vielleicht wirkt der Stein dann größer, I don't know. Gut. Ja, aber das ist doch, ich so, ach guck, dann ist Kirk verlobt. So, dann haben wir, ich habe ja gesagt, Sommer, Sonne, das ist immer so, die alle verlieben sich, alle verloben sich, alle heiraten irgendwie. Dann haben wir noch ein paar Hochzeiten. Also Charli XCX hat geheiratet, die Sängerin. Mhm. Und genau, also das Ganze wurde bekannt erstmal dadurch, dass sie ein TikTok-Video eingestellt hat, wo sie in ihrem Hochzeitskleid irgendwie in den Raum läuft und sagt, er sagt, und dann irgendwie drunter geschrieben hat, sowas wie, er sagt besser nicht nein. Weißt du, so. Und dann kam irgendwie noch ein anderes Video, wo er dann irgendwie mit so einem Schleier irgendwie rumgerannt ist und so. Naja, und auf jeden Fall, die beiden haben dann geheiratet. Ich gucke gerade, es waren ungefähr 20 enge Freunde mit dabei. Ich glaube, es war aber nur
standesamtlich.
Und dann sind sie rübergelaufen zum Platz, wo sie dann halt nochmal die Feier gemacht haben.
Ja, sieht alles sehr
entspannt.
Low-key aus. Genau.
Aber mich würde interessieren, weil das ist doch mal ein Kleid, wie man es vielleicht nicht so häufig sieht als Hochzeitskleid.
Ja, super klein.
Weil es kurz ist.
Mhm. Ich mag das total gerne. Also das ist so offene, also strapless, aber so zwei Straps, die unter den Schultern über die Arme gehen.
Ja, diese breiten Straps, genau, die so halb Ärmel sind. Es sieht so, ich finde, das sieht ein bisschen aus und dann hat sie ja ein Korsett auch und dann ist es halt einfach kurz, bis über die Knie so knapp.
Genau, und,
halt und
da
weiße,
aber gedraped.
Genau.
Unten. Also und hinten so ein bisschen länger.
Ja,
also
ob es irgendwie oder so. Na, aber also auf jeden Fall dann auch weiß, beziehungsweise es ist kein rein weiß, es ist so ein off-weiß, genau. Aber, ja, und dann hat sie noch einen Schleier, aber der ist, glaube ich, lang, oder? Ach nee, der geht bis zum Knien. So ein halblanger Schleier. Und ich finde, es sieht, obenrum sieht es ein bisschen aus, als wäre es Vivienne Westwood. Obwohl das ganze Ding sieht aus wie Vivienne Westwood, weil der traue ich auch zu, dass sie kurze Sachen macht. Das ist so ein bisschen, es sieht, ehrlich gesagt, sieht es aus, als wenn du Punk-Rocker und cool bist, wie würdest du dann heiraten? Also
genau.
So ein bisschen so, sie erfüllt damit auch so ein bisschen das Klischee.
Oder macht eine Hochzeit.
Ja, oder sie erfüllt auch das Klischee der... Sie erfüllt auch das Klischee der Rockerin, weißt du, so der Musikerin, die dann, die dann heiratet. Weißt du, nicht so irgendwie super elegant oder so, sondern einfach, ja,
genau.
Spaß. Und dann trägt sie auf dem einen Bild, trägt sie auch so eine Sonnenbrille und so. Also das ist ja...
Er ist ja auch Rocker. Er ist irgendwie Drummer bei einer Band.
Ich glaube, in ihrer Band, oder?
Nee, The 1975.
Ah, okay.
Ich glaube, das ist nicht ihre Band.
Ja, und dann gibt's ja ein Foto, wo sie sich quasi der obligatorische Kuss, da strecken sich aber beide schon so die Zunge entgegen, also das ist so ein bisschen Ich bin mir nicht so sicher, ich weiß nicht, wie ich das Kleid finde.
Ich mag es.
Okay. Also guckt's euch mal an, ich pack euch die Fotos oder den Artikel mit den Fotos mit in die Links. Dann haben wir eine Hochzeit. Josh Lucas hat geheiratet. Der Schauspieler, den man, glaube ich, aus Yellowstone vielleicht kennen könnte. Oder der hat ja noch ganz viele andere davon gemacht, aber ich glaube, aktuell macht er halt einfach Yellowstone. Und der war mit seiner Frau in Italien. Und zwar hat er geschrieben...
Im Vatikan.
Genau, hat er geschrieben, neben den Hochzeitsfotos, ein großes Dankeschön eben an alle, die unseren Traum im Vatikan zu heiraten wahrgemacht haben. Und ich dachte so, im Vatikan, wo heiratet man denn da? Also... Ich glaube nicht, dass man in die großen Kirchen reingelassen soll.
Das kann nicht mangeln.
Ja, aber das sind doch alles touristische Kirchen. Also, naja. Also man sieht die beiden, wie gesagt, in Italien. Es ist auch ein super krasser sonniger Tag. Eher im schwarzen Anzug mit Krawatte. Sieht auch sehr stilig aus, aber halt nicht weißes Hemd halt und Sonnenbrille. Und sie hat ein Hochzeitskleid, das ist eigentlich nur durchsichtige Spitze ab im Vatikan. Und das ist ja schon fast wieder, ist ja fast wieder Sünde, was sie da trägt. Und also sie hatten, das Ganze hatten Bodice halt und dann eben einen langen Rock oder langen Rockteil und das ist halt, da ist aber auch nichts drunter und nichts, kein Unterrock, der da irgendwie ein bisschen Volumen reinbringt oder was. Sondern es hängt alles einfach nur ganz gerade runter. Und
so
dann
ein bisschen Negligé-Style.
Ja, genau. Und dann eben noch ein Schleier, der bis zu den Knöcheln runtergeht, also auch lang, aber nicht so, dass er auf dem Boden, schleifen würde. Genau. Und dann ein Sonnenschirm, der aber auch spitze ist. Genau. Und ich meine, den Sonnenschirm, den kann sie, glaube ich, an dem Tag echt gebrauchen, weil es sieht halt schon ziemlich heiß aus.
Die Sonne brennt.
Genau. Und dann natürlich Hacken, meine Güte, das sind mindestens, naja, ich denke mal, gute 8 Zentimeter werden es schon sein an Absätzen. Aber was ich viel krasser finde, es gibt ein Bild, da steht er auch so an die Wand gelehnt, sieht so ein bisschen aus wie, also ich weiß nicht, naja, egal. Auf jeden Fall, sie läuft dann da an ihm so vorbei und an dem Bild sieht man deutlich, dass das dass man, glaube ich, gar nicht so gut laufen kann in diesem Kleid, weil das hat keinen Schlitz. Also man sieht, dass sie da, glaube ich, ein bisschen, ja,
bisschen
ein Problem
hoppelt.
Ich hätte zu dem Outfit, glaube ich, noch ein paar spitzen Handschuhe angezogen, um das ganze Bild noch perfekt zu machen, glaube ich. Und findest du das gut, so ohne alles irgendwie, nur Spitze und ohne irgendwie
ich
Volumen und so?
Ich finde das Kleid nicht besonders schön, nee.
Ja, also gut, da sind wir uns einig, ich bin da auch kein großer Fan von. Gut, dann haben wir Madeleine Juno, die geheiratet hat. Und die kenne ich vor allen Dingen, das ist eine Sängerin, also eine Deutsche, die ich kenne aus der aktuellen Staffel, die ja jetzt abgeschlossen ist, von Sing My Song. Da war sie zu Gast. Ich kenne auch ihre Songs natürlich. Und sie hat jetzt geheiratet und hat wohl lange mit sich gehadert, ob sie denn überhaupt heiraten möchte, hat es jetzt aber getan. Und da natürlich auch meine Frage, also wie, was du für einen Eindruck hast. Also ich finde, es sieht aus, als hätten sie viel Spaß gehabt. Und sie trägt so ein Kleid, also ein Hochzeitskleid, das halt sehr typisch aktuelle Brautmode ist, sag ich mal, weil sie hat halt ein Korsett oben und dann eben einen langen Rockteil und das Korsett ist halt zum Teil durchsichtig, sodass man relativ viel Haut sieht. Das ist ja gerade auch ein riesen aktuelles Detail, das sehr modern und in gerade ist. Und der Rock selber hat auch gar nicht so viel Volumen. Also der hängt auch relativ gerade runter. Der hat ein ganz kleines bisschen Volumen, weil er mehrere Lagen hat. Aber ansonsten, ja. Ich weiß nicht, finde ich, man kann auf den Bildern dieses Kleid so schlecht erkennen. Aber das, was man erkennen kann, also es steht ihr, ich finde, sie sieht sehr süß aus. Mir gefällt auch, die hat die Haare so offen und so. Mir gefällt auch, wie sie die Haare irgendwie drapiert hat und so. Und dann hat sie noch einen Schleier, der halt sehr, sehr lang ist. Aber sie hat da so ganz große Spitze drauf. Und der Schleier hat auch so ganz, ganz viele große Schleifen. Und das gefällt mir nicht.
Ich mag das, weil das irgendwie noch so zusätzliche Struktur reinbringt. Also weil es oben so eng ist oder eng anliegend und unten halt dann so ein bisschen Volumen reinbringt, dass da noch diese Tüllblumen drauf sitzen oder was genau das ist. Ich finde das eigentlich ganz hübsch. Es hat so Boho bei den
Also
Vibes.
Ich finde, dass es ihr zumindest sehr gut steht. Also ich finde, sie ist eine hübsche Braut. Ich überlege gerade, ob ich es gut oder schlecht finde, dass der Bräutigam weiße Socken trägt.
Ich mag das irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum.
Okay, gut. Ja, das war also das. Und dann haben wir noch Madeleine Brewer, die ebenfalls geheiratet hat. Ich sag ja Sommerstimmung, alle heiraten irgendwie jetzt, wenn Sommer und Sonne und überhaupt und sowieso. Das ist dann auch nicht auch immer geil mit der Wedding Venue, weil dann musst du keine Angst haben, dass irgendwie es regnet. Also zumindest ist die Chance auf Regen
in
so hoch.
In Deutschland regnet es ja gerade ständig.
Ja gut, aber ja, also und auf jeden Fall, man kennt sie, ich kenne sie vor allen Dingen aus The Handmaid's Tale, aber sie war jetzt auch in, ich hatte irgendwas
sie
gelesen.
Sie da die Hauptdarstellerin in Handmaid's
Tale? Nein, sie war eine von den, von den Handmaiden halt. Sie war diejenige mit dem mit der Augenklappe.
Ah, okay.
Falls du es gesehen hast.
Ja, ja, die erste Staffel oder so.
Ja. Also und sie hat, wie gesagt, also sie hat jetzt geheiratet und hat einen Riesenartikel in der Zeitschrift Brides, die ich nicht kenne, aber die natürlich namentlich ideal ist für Hochzeiten.
Ja, es ist also eine Qualität wie bei Vogue Wedding oder so, von den Bildern und der Inszenierung. Ist unfassbar.
Und sie haben
unfassbar die, schöne florale Arrangements.
Genau, sie haben die Hochzeit komplett selbst geplant und das Ganze hatte ein Motto und zwar English Wildflowers, also englische wilde Blumen. Und ich meine, gut, da passt es ja auch dazu, dass du eben diese entsprechenden floralen, ja, diesen also vielen floralen Schmuck hast und so. Dann hat sie auch ein Hochzeitskleid, das eigentlich sehr schlicht ist, aber dazu halt ein Schleier, der auch mit so ganz vielen Blüten bestickt ist und so ganz, ganz zart. Das, also ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema Wildflower, das sich da halt so ein bisschen widerspiegelt. Das gefällt mir auch ganz gut. Ich finde das Kleid, das sie trägt, ich glaube, das soll auch so ein bisschen boho-schick-mäßig sein. Was mir daran halt überhaupt gar nicht gefällt, ist, dass sie zweimal, dass man beides Mal in dem Rockteil den Quersaum sieht.
Ich glaube, das ist Absicht.
Ich weiß, aber es gefällt mir gar nicht.
Okay.
Ich finde es wirklich hässlich.
Ich finde das schön.
Okay.
Da hinten sitzen auch noch so Schleifen drauf. Also es bringt auch so ein bisschen Struktur in diesen Unterrock.
Ich finde, sie sieht sehr hübsch aus. Mir gefällt ihr Schleier, also den sie hinten am...
Ich mag auch ihr zweites Kleid total gerne, was sie auf den Fotos anhat. Sie hat ja noch so ein Alltagskleid oder so. Also was
ja, also wenn dann
zugänglicher
genau,
ist,
wenn die Trauung vorbei ist, genau, dann...
Und das hat ähnliche Elemente, ne? Das auch so sehr offen liegende Nähte, die dann irgendwie das Kleid so durchschneiden.
Die sind nicht so gerade vorne, wo sie sich so abschneiden, sondern da sind sie so über Kreuz und so ein bisschen auch über die Hüfte und so, weißt du, das ist halt, ja. Naja, aber ja, also kann man machen. Würde ich jetzt, also es wäre nicht mein Kleid, aber es wäre eins, mit dem ich auf jeden Fall leben könnte. Im Gegensatz zu dem aus dem Vatikan. Gut, und dann haben wir noch, ja, Elisab. Das habe ich mit, das musste ich hier mit reinbringen, weil das ist Elisab. Elisab ist ja dafür bekannt, das ist ein sehr bekannter Designer und der ist bekannt dafür, also dass er auch vor allen Dingen Brautmode auch ganz viel macht, aber vor allen Dingen eben auch so Red Carpet Dresses und so, also der ist sehr bekannt eben genau dafür. Und dann dachte ich, okay, wenn dessen Tochter heiratet, dann muss ich das unbedingt sehen, weil ich meine, das ist so, also das ist einer von den bekanntesten Brautmodenmachern in der Welt. Ja, und dann möchte ich doch sehen, was seine Tochter dann trägt. Und das muss wohl eine riesen Millionärshochzeit irgendwie gewesen sein. Man sieht es auch, es gibt ein Foto, da schneiden sie irgendeine Torte an. Die ist, ich weiß nicht, so groß wie zwei Menschen übereinander gestellt. Also größer als 2 Meter, so ein Riesending.
Im Hintergrund ein gigantisches Feuerwerk.
Und dann, genau, dann hast du noch ein gigantisches Feuerwerk. Also man kann sich so ungefähr denken, wie viele Gäste da jetzt da waren, weiß ich nicht. Aber ich denke, es werden einige hundert gewesen sein. Aber das Kleid, das sie trägt, ist natürlich unglaublich. Das ist sehr, sehr Geschmackssache, weil es hat schon so ein es ist eigentlich eher Silber und das ist halt nicht jedermanns Sache, aber das Hochzeitskleid ist echt kleckern und nicht klotzen. Nee, klotzen und nicht kleckern. Also, wow. Mhm. Also das ist, ja, es hat auch oben eben ein Bodice und einen runden Ausschnitt mit tatsächlich aber langen Ärmeln. Das finde ich sehr, sehr ungewöhnlich bei so einem Kleid, weil normalerweise kennt man das ja eher als mit nackten Ärmeln oder nur so ein Halbärmel oder so. Und dann hat sie einen wahnsinnig ausladenden Rockteil. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das vielleicht sogar abnehmen kann.
Kleider, ne?
Ich wollte gerade sagen, es sieht aus, das ist aktuell, das ist auch so ein Trend in der Brautmodenindustrie gerade, dass man oft, dass es ein eng anliegendes Kleid ist und dann kann man da wie so einen Überrock drüber schnallen und den kann man dann abschnallen, sodass dann nur noch das Kleid als schmale Silhouette übrig bleibt quasi. Und viele machen das, anstatt 2 Kleider zu kaufen, wie jetzt bei der Hochzeit von vorhin, wo wir gesehen haben, wo sie dann sich umziehen muss, machen das viele so, dass sie dann einfach für die Feier hinterher den Rockteil abschnallen und dann haben sie halt das Kleid, das sie für den Rest des Abends tragen, weißt du, wie so ein Abendkleid.
Ja. Aber in den beiden Videos, die wir haben, hat sie 2 verschiedene Kleider an.
Ach so, das meintest du.
Genau, das Kirchenkleid ist das mit den langen Ärmeln und dieser gigantischen Schleppe, auch so in Silber-Cremefarben. Und das Tortenkleid, wo sie die Torte anschneidet, da ist mehr so Struktur drin und ist es ein bisschen weniger voluminös, sondern hat auch nicht diese gigantische Schleppe.
Also es hat aber eine wahnsinnige Schleppe am
Ja, aber nicht so lang wie das
Rock.
Kirchenkleid.
Ja.
Genau. Also
und aber das zweite Kleid, das ist eher, also ich finde, ich weiß gar nicht, eher so Pfirsich, oder? Pfirsich, Silber, Pfirsich, je nachdem, wie das Licht drauf fällt, ja. Und alles natürlich mit 17.000 Steinen. Also ich will gar nicht wissen, wie viel Schneiderinnen da von Hand irgendwie bedesselt haben. Also wow. Aber ganz ehrlich, also das macht Elisab alle Ehre. Das ist eine bessere Werbung für seine Brautmodenbranche sozusagen oder für die Sparte.
Also ich
hätte
ich
man nicht
es überwältigend, aber ich finde es nicht schön, muss ich sagen.
Das erste Kleid finde ich sehr toll. Ich finde, das ist halt auch dieses so silberne, ich finde das geil. Ich finde, hinten finde ich es nicht schön, weil es hat hinten so eine, also das ist dann einmal dieser Silberstoff, aber dann ist da noch so wie eine ganz große weiße Schleife sozusagen. Das gefällt mir nicht so. Aber also das erste Kleid gefällt mir halt richtig gut. Das zweite ist nicht so meins. Das zweite gibt mir auch, ich weiß nicht, vielleicht, weil der Schleier halt auch so, also du sagst ja, da ist Struktur drin, da sind so Strukturlinien drin im Schleier. Und ich finde, der Schleier gibt mir so ein bisschen indische Sari-Vibes.
Mhm, ja.
So ein bisschen durch diese Struktur drin.
Stimmt.
Ja, aber es ist trotzdem Wahnsinn. Also so, wow. Also das ist doch mal ein Kleid, ey. Egal, wie du zu stehst, aber wow. Ja, also das waren unsere Hochzeiten und dann haben wir noch eine Reihe Babys. Zum einen, Gerüchteküche sagt, dass Chris Evans und Alba Baptista wohl bald Eltern werden. Die Frage ist, wie viel geben wir auch darauf, weil das wird denen schon nachgesagt, seitdem sie zusammen sind. Und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre. Aber sie sind ja mittlerweile verheiratet und halten sich privat sehr, sehr zurück. Aber jetzt gab es eben den lieben Papa, der da sich vielleicht versprochen hat, man weiß es nicht. Also es war wohl so, dass Chris Evans, der Schauspieler, den man vielleicht als Captain America kennt, als den ersten Captain America.
Eventuell.
Genau, und Alba Batista, Schauspielerin, die man kennen könnte aus Warrior Nuns. Und die beiden haben sich ja, wie gesagt, gefunden. Und naja, und Chris Evans hat wohl einen Vatertagspost auf Instagram hochgeladen, wo er unter anderem auch ihren Vater sozusagen mit einbezieht. Und der hat dann unter diesem Vatertagspost kommentiert und hat gesagt, "Your turn is coming." Also, danke, dass du mich mit einbezogen hast in deinen Vatertagspost. Ihr seid auch bald dran.
Mhm.
Ja. Oder du bist auch bald dran. So. Ja, also ich meine, es kann natürlich einfach nur ein Vater sein, der sich wünscht, dass er Enkelkinder kriegt irgendwann mal. Aber es könnte auch ein Vater sein, der weiß, dass seine Tochter vielleicht schwanger ist und deswegen einfach hier so hint unter den Post kommentiert. Man weiß es nicht. Aber die Spekulationen wiegeln sich gerade hoch. Dann habe ich einen kurzen Einschub für dich, lieber Nils. Die YouTuberin, ich kenne mich mit den ganzen YouTubern nicht aus und eigentlich deswegen erwähnen wir die ja auch nicht, aber die erwähne ich jetzt, weil es ist was für dich. Also die YouTuberin Trisha Paytas hat jetzt mit ihrem Mann zusammen eben ihr drittes Kind bekommen. Die sind zum dritten Mal Eltern geworden. Und das dritte Kind ist ein Sohn und heißt Aquaman. Peters Heckman. Genau, also Aquaman ist quasi das Wichtige. Aquaman Moses, finde ich auch lustig, beides so mit Wasser und so. Und, und eigentlich hatten sie ursprünglich gedacht, das Kind Water Snake zu nennen, wäre auch mit Wasser gewesen. Aber sie meinte, das wäre zu sehr wie ein Filmtitel. Und dann habe ich gedacht, und was ist bitte Aquaman? Genau, aber ich dachte so, what? Naja, aber das Kind heißt jetzt also Aquaman. Und um das Ganze noch, okay. Also weil du findest ja, also du bist ja immer so ein Namen, so ich sag mal Namenkonnoisseur, das wird aber noch besser, weil sie hat zwei Kinder vor ihm schon bekommen, ich sage jetzt das dritte Kind, und zwar zwei Töchter. Und die älteste Tochter, die ist jetzt zwei, die heißt Malibu Barbie. Und die zweite Tochter, 13 Monate, heißt Elvis. Ja, eine Tochter, die Elvis heißt. Also Malibu Barbie, Elvis und Aquaman Moses.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Trisha Paytas hier ihre Lieblings-Popkultur
ja, Kinder vielleicht. Übertragen. Aber ich meine, es ist schon irgendwie, also alles, was wir zu Namen gesagt haben, das ist ja dein Albtraum, oder? Also ich meine, es ist,
ja.
Oh mein Gott. Und dann, nachdem das alles, also dann war das raus und so weiter in den Medien und dann hieß es, ja, und allen geht's gut und super und dann wurde ganz, ganz fleißig über den Namen diskutiert und dann irgendwie ein paar Stunden später kam die Info, dass sie sich ihre Gebärmutter, wie sagt man, dass sie sich die Eierstöcke hat, abklemmen lassen quasi oder abbinden lassen, genau. Also, dass sie einfach keine Kinder mehr kriegen kann. Weil sie sagt jetzt, sie ist fertig. Und das sind jetzt die Namen. böse Zungen würden sagen, Gott sei Dank, dann kann nicht noch so ein armes Kind mit so einem Namen geschlagen werden. Aber ja, ich find's ehrlich gesagt lustig. Also, ich würde nicht so heißen wollen, aber...
Immerhin heißt die Tochter nicht Aquaman.
Ja. Heidenai, ey. Okay, also das war für dich. Spezifisch für dich. Und dann haben wir die Info bekommen diese Woche, dass Lulu Lewe zum ersten Mal Mutter wird. Das ist die Schwester von Sarah Connor, die auch selber Musik macht. Weitaus weniger erfolgreich als ihre Schwester. Was irgendwie mich auch, wenn ich ihre Schwester wäre, immer wahnsinnig machen würde. Nichtsdestotrotz war sie Teilnehmerin in der letzten Staffel von Let's Dance. Da kenne ich sie her zum Beispiel von. Und,
ich habe ja gedacht, Lulu Lewe, wer ist das denn? Dann habe ich gelesen, war bei Let's Dance und dann dachte ich, ach, deswegen.
Ja, aber auch, weil sie halt diese Anknüpfung hat an die Connor-Familie, weißt du?
Ja.
Ja.
Aber wir sagen doch immer, berühmte Verwandte oder Verwandte von berühmten Leuten sind ja nicht automatisch berühmt und nehmen wir nicht mit rein.
Ja, also sie ist auch jetzt schwanger und alles super und natürlich auf Instagram alles inszeniert und so. Also schön, schön für sie. So. Dann haben wir Derek Huff und Hayley Ebert, wenn wir jetzt schon bei Dancing sind. Das sind auch zwei Tänzer von Dancing with the Stars, der amerikanischen Variante von Let's Dance.
Waren das nicht diese Superchristen, die beiden?
Ja, nee, ich weiß, also ich glaube, die sind schon sehr christlich. Aber so Superchristen, glaube ich, sind die nicht.
Okay.
Dafür hat, glaube ich, Derek Huff auch zu lange in Las Vegas gelebt.
Sehr hübsch, sehr konservativ. Das war
ja, ich glaube, ich weiß nicht, was er ist. Ich vermute, er ist sehr konservativ. Er ist sehr konservativ aufgewachsen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die Mormonen waren. Ich glaube nicht. Aber sie sind da in dieser Ecke Utah und so, weißt du, wo diese Tanz-Community ist und so. Da sind die schon viel gewesen. Und dann ist er ja aber nach L.A. gegangen und so weiter und hat viele, viele Staffeln Dancing with the Stars gemacht. Macht er ja auch immer noch. Und ich glaube, und ist auch auf Tour gegangen und so weiter. Ich glaube, der hat sich da seine Hörner schon abgestoßen und ist da jetzt auch nicht etwas entspannter. Ich glaube aber schon, dass er noch sehr viel Wert legt, so auf Familie und so. Also in der Beziehung, glaube ich, ist er schon konservativ. Aber er hat sich da nie zu geäußert, deswegen weiß man es nicht so richtig. Er ist mit Hailey Eber zusammen, das ist auch eine Tänzerin aus Dancing with the Stars. Da haben die beiden sich kennengelernt, beziehungsweise sie haben sich vorher schon bei Turnieren kennengelernt. Das ist ja oft so in dieser Sport-Community, auch in anderen Sportarten, dass man sich ja immer und immer wieder begegnet über viele Jahre hinweg. Und da war das bei denen auch so. Naja, und dann haben sie sich irgendwann verknallt und dann haben sie jetzt doch geheiratet. Und er hat jedoch diesen wahnsinnig, diese, also beide, glaube ich, verdienen ganz gut Geld, auch mit dem, was sie auf Instagram quasi machen, so Influencer-mäßig. Und da wird natürlich alles inszeniert und zwar wirklich so überhochromantisch. Der hat noch diese ganz krasse Verlobung, wo irgendwie 1000 Kerzen angezündet waren und 70.000 Blumen überall und so. Mhm. Und ja, naja, und dann gab es noch aber dieses Drama, weil Hailey doch mit ihm auf Tour war als Tänzerin. Und dann ist sie doch hinter der Bühne also in Ohnmacht gefallen. Und also nachdem sie quasi eine Hebefigur gemacht hatte, ist sie dann hinter der Bühne quasi in Ohnmacht gefallen. Und das kann mal passieren, wenn man, als Tänzer ist es wohl, was man, das kennt man, dass man manchmal so einen Headrush hat, wenn das Blut halt quasi von nach der Hebefigur in den Kopf und wieder zurück und so. Aber es stellte sich heraus, dass sie wohl ein Blutgerinnsel im Hirn hatte. Und die Tatsache, dass sie dann halt sofort ins Krankenhaus, die haben halt sofort den Arzt angerufen, dass sie sofort ins Krankenhaus gekommen ist, hat ihr halt das Leben gerettet. Sie musste dann eben, es musste eine Gehirn-OP gemacht werden tatsächlich. Und jetzt ist sie halt wieder, und dann, also jetzt ist sie seit, ich weiß nicht, vielleicht einem Dreivierteljahr, Jahr oder so, ist sie jetzt wieder fit. Aber da hatten sie vorher echt so ein Riesendrama zwischendrin. Also man hätte es als Drehbuch nicht besser schreiben können. Und jetzt, wie gesagt, ist sie schwanger. Jetzt werden die beiden zum ersten Mal Eltern. Und auch das ist natürlich so wieder mit so einem Video inszeniert, wo sie halt aufeinander zugehen, auch noch zu der entsprechenden total hochromantischen Musik und sich irgendwie umarmen. Und dann lässt sie halt quasi so, während er mit dem Rücken zur Kamera steht, so eine Reihe von Fotos, weil sie so aneinander geklappt sind, wie so ein
Ultraschallbilder.
Ja, Ziehharmonika sozusagen, lässt sie so runterklappen und das sind dann halt Ultraschallbilder, genau. Mhm. Ja, und dann halt so von wegen das Größte, was uns je passiert und ja. Aber ich dachte nur so, oh, Derek Huff wird Vater, oh, Hailey Ebert wird Mutter, weißt du so. Also ich bin da doch so ein bisschen Dancing with the Stars geschädigt. Und dann haben wir noch Wilma Valderrama, der zum zweiten Mal Vater geworden ist. Und zwar Schauspieler, den man kennen könnte aus verschiedenen Rollen. Aktuell, glaube ich, ein NCIS-Fan. Das ist doch, oh nee, ich verwechsel, warte mal. Nicht, dass ich ihn verwechsle mit dem anderen. Oh Gott. Moment. Lass mich nochmal gucken, ob er es auch ist. Ich glaube, ja. Ja, genau. Aktuell ist er in NCIS. Und ja, und der ist jetzt zum ersten Mal Vater geworden und der hat lustigerweise Bilder auf Facebook eingestellt. Ich so, Facebook? Ja. Das ist, also man sieht das
da
Alter.
Da musste ich auch erstmal jede Menge Cookies akzeptieren.
Ach, entschuldige.
Und Benachrichtigungen wieder anstellen und dachte so, wer postet denn noch was auf
Hättest
Facebook?
Hättest du was gesagt, hätte ich sie hier rausgefiltert. Ich war auch überrascht. Das war so, what, Facebook? Die Bilder dann so ein bisschen schwarz-weiß gemacht, aber es sieht aus, als geht's allen gut. Es gibt das zweite Kind, das sie haben. Es gibt eine größere Schwester. Da gibt's auch Bilder, wo die Schwester halt das Kind hält. Und es wird auch alles gezeigt. Also sprich, ich meine, das Gesicht des Kindes und so. Also da sind keine irgendwelche Filter oder so drüber oder nicht nur ein Fuß oder eine Hand. Ja. Und das Kind heißt aber, jetzt sind wir wieder bei Namen, Wolf. Wolf Monte Valderrama. Wie finden wir Wolf?
Ist doch ein schöner Name. Wolf.
Okay, also Tiernamen gehen dann in Ordnung.
Okay. Ja, gerade Wolf ist ja irgendwie schon so ein Standardvorname irgendwie.
Gut, gut, gut. Ja, also das war das. Ganz viel Liebe, ganz viel Hochzeit, ganz viel Verlobung. Also es wird Zeit, dass der Sommer um ist. Es ist mir schon fast wieder zu viel Lavi-Davi. Entweder sterben sie alle oder sie kriegen alle Babys oder sie heiraten alle. Das ist irgendwie in den letzten zwei Sendungen doch alles sehr...
Ich finde es eigentlich ganz nett, mal eine Woche zu haben ohne sexuelle Missbrauchsvorwürfe.
Ja, das stimmt. Also ich habe dann so zusammengesammelt und dachte, keine einzige wirklich schlechte News. Was ist denn heute los? Also abgesehen von den Toten natürlich, aber ja. Aber dann war das doch mal entspannend heute. Und apropos entspannend, du bist ja dann jetzt im Urlaub, nicht wahr?
Genau. Ich fahre nächste Woche nach Schweden.
Ja, sehr schön. Dann
und bin jetzt zwei Wochen nicht dabei.
Dann wünschen wir dir schönen Urlaub und hören uns in drei Wochen wieder. Und ja, und in der Zwischenzeit wird es unsere Folgen aber weiter regulär geben. Mit wem, außer mir natürlich, müssen wir noch gucken. Das ist, mal schauen. Also Kai kann nicht kommen, der ja sonst immer die Urlaubsvertretung macht. Der ist selbst im Urlaub. Ich halte dann die Stellung und guck mal, wen ich finde.
Gut, ich bin gespannt.
Alles klar. Dann, ihr Lieben, macht's gut. Wenn ihr im Urlaub seid, auch euch schönen Urlaub. Ansonsten, ja, schwitze ich mit euch zusammen im Büro. Und wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.